Viel Spaß mit Fest und Flauschig wünscht Renault. Mit den Multisense-Fahrmodi im neuen Renault Clio bestimmst du, wie deine Fahrt wird.
Wo ist the latest shit? Ne? Wo ist das denn? Wo passiert das denn? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration?
Das sind die Fragen, die wir uns jede Woche stellen. Ja,
wo ist das? Hier ist Fest und Flauschig. Es ist der 13. Oktober 2019. Mir gegenüber sitzt Olli Schulz, du bist immer noch krank.
Ich bin immer noch krank. Das ist das Alter.
Was ist das für eine Krankheit? So lange?
Mit Mitte 40 geht das nicht mehr so schnell weg. Oder wollen wir den Zauber gleich aufheben und den Leuten erzählen, dass wir zwei Sendungen an einem Tag aufnehmen?
Das verraten wir den Leuten nicht.
Das machen wir auf gar keinen Fall.
Das nimmt dir die ganze Magie, den ganzen Zauber weg. Olli, wir haben heute einen Gast in der Sendung, den stellen wir gleich vor. Wir sitzen jetzt schon nicht alleine in dem Zimmer, in dem wir normalerweise immer zu zweit sitzen.
Wir werden beobachtet von ihm.
Wir sagen es noch nicht, nein.
Kennst du noch die Sendung Der Prominente im Sack damals mit Jürgen von der Lippe? Wie hieß denn Donnerlippchen? Da war so ein Prominenter in so einem Sack und da musste man raten, wer das ist. Hätten wir jetzt eine Call-In-Show, dann würden wir das glatt machen, aber...
Nee, machen wir nicht. Aber wir können eine Geschichte erzählen, die passiert ist, bevor wir jetzt hier ins Studio gekommen sind. Wir standen gerade eben draußen und unser heutiger Gast hat 7 Zigaretten auf einmal geraucht.
Ja.
Du hast auch eine geraucht und dann standen wir da und haben uns unterhalten über das, was wir heute besprechen wollen. Und
aber ganz kurz, ich habe Menthol geraucht, wollte ich nur sagen, weil ich bin erkältet, das ist
dann besser für
die
Bronte.
Das ist eine Gesundheitszigarette gewesen. Ja, stimmt, aber erzähl weiter. Und dann standen wir da im
fahlen Licht auf dem Innenhof hier in Berlin-Schöneberg und auf einmal, während wir uns da unterhalten haben und da so standen und nichts Böses gedacht haben.
Hast du große Augen bekommen?
Ich große Augen bekommen, weil uns schaute ein Fuchs an.
Tatsächlich. Und zwar ein Reinickendorfer Fuchs.
Reinicke Fuchs.
Und für dich ist das ungewöhnlich, weil in Köln laufen nicht so viele Füchse rum. Für mich als Berliner ist das, ich wohne ja auch ein bisschen am Stadtrand, ganz normal. Interessant wird es jetzt im Herbst, wenn die Wildschweine kommen, wenn die Hunger haben und mit der ganzen Familie so einen Streifzug durch die Nachbarschaft machen. Passiert wirklich, und die Dinger sind riesengroß. Ich habe nachts auf dem Fahrrad fast eins überfahren, beziehungsweise ich wäre gegengefahren und dann wäre ich vom Fahrrad gestürzt und hätte mich wahrscheinlich dieses Wildschwein aufgefressen. Aber es ist wirklich enorm, wie die Wildschweine und die Füchse sich langsam hier das zurückholen, was der Mensch sich hier aufgebaut hat.
Jahrelang ackern wir uns hier ab. Unsere Großmütter haben das alles aufgebaut mit den eigenen Händen und dann kommt der Fuchs und das Wildschwein und holt sich das alles
und
wieder zurück.
Und nehmen unsere Frauen unsere Arbeitsplätze.
Das ist mal wieder typisch. Der Fuchs und das Wildschwein. Nee, der Fuchs, wir standen da draußen und der Fuchs hat uns wirklich angeschaut, schlich dann so ein bisschen drumherum.
Der hat dich spöttisch angeguckt, weil du hast zu mir gesagt, ey Leute, hast du gesagt, guck mal, das ist ein Fuchs. Und der Fuchs so,
ja, ich dachte, es wäre eine fette Katze, eine fette, dreiste Katze. Ja. Aber es war ein Fuchs.
Das war ein Fuchs. Unser Gast hat auch relativ cool reagiert, weil er nämlich auch schon seit längerer Zeit in Berlin wohnt.
Ja. Wir lösen es auf, das ist doch sonst Quatsch.
Vorname fängt mit D an.
Sein Vorname ist heißt Dennis und der Nachname ist Yücel. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen bei Fest und Flauschig, Dennis
Yücel. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Du warst öfter Thema in der Zeit, als du im Gefängnis gesessen hast in der Türkei. Das ist die Geschichte, die dich in ganz Deutschland bekannt gemacht hat. Da werden wir gleich ausführlich drüber sprechen. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Agent-Terrorist. Das ist seit Donnerstag ist das draußen, das Buch.
Beim sehr guten Verlag, beim Kiwi, beim Kiepenheuer.
Ist der Verlag, der auch Ollis ganzen Bücher rausgebracht
ganz
hat.
Ganz liebe Grüße an Martin Breitfeld an dieser Stelle.
Das ist krass. Der Lektor von allen von Ollis Büchern. Olli hat sehr viele Bücher geschrieben, aber wie Kafka. Will aber nicht, dass sie veröffentlicht werden.
Genau, ich bin der Rembrandt. Nach meinem Tod wird es ein Erfolg.
Ich bin ja eigentlich auch nur hier, um von Kiwi auszurichten, Olli, Kiwi wartet sehnsüchtig auf dein neues Buch und das soll ich dir unbedingt sagen und das sage ich dir jetzt nochmal, weil das ist das Buch, auf das sie noch mehr warten als auf mein Buch und meins.
Das bezweifle ich, aber ich glaube, sie warten
auf dein
einfach.
Neues Buch. Was hast du noch für ein Buch geschrieben?
Ich habe ein Sachbuch geschrieben.
Ernsthaft?
Tantra-Sex, na klar, so ein Klassiker. Habe ich ja von damals.
Das muss ich ganz kurz nochmal aus dem Weg bekommen, weil wenn es gleich ernst wird, Thema wird, bevor wir drei uns hier in diesem kleinen Studio in Berlin-Schöneberg versammelt haben, war ein Tantra-Trainer hier drin. Der hat, glaube ich, 3,5 Stunden den Radiomoderator aus Berlin, Volker Wiebrecht, eingeölt und tantrisch massiert. Und eine Domina war ebenfalls hier. Also falls ihr das irgendwie merkwürdig anfühlt hier, das liegt daran, dass die Leute vor uns in diesem Studio drin waren. Ist dir nicht aufgefallen, oder Dennis?
Nein.
Atmo ist ganz gut hier drin bis jetzt. Wir sind in einem kleinen Raum zusammen, wir sitzen hier und ich habe so viele Fragen. Ich habe dein Buch bekommen vor ein paar Tagen, habe 146 Seiten gelesen. Das Buch hat, glaube ich, 400 Seiten, also ich bin noch nicht
etwas mal, weniger.
Etwas weniger, ich bin noch nicht mal bei der Hälfte angelangt. Deswegen weiß ich vieles nicht. Jan ist ganz doll in der Materie drin, viel mehr als ich, weil er auch das Ganze alles...
Ja, und du bist ehrlich gesagt der Einzige heute in diesem Dreierbund, der keinen Beef mit der Türkei hat.
Ja, und da bin ich mir nicht so ganz sicher. Weil
aber das lässt sich leicht ändern. Dazu gehört auch nicht viel.
dazu gehört nicht viel. Dazu gehört A nicht viel. Und zweitens ist die Frage, als Jan seinen Skandal hatte mit dem Gedicht, da hatte ich wirklich in diesem Sommer geplant, mal nach Istanbul zu fliegen, weil ich noch nie da war. Und ich habe es dann tatsächlich nicht gemacht, weil ich dachte,
wenn... Das hast du mir noch nie erzählt.
Es ist kein Witz, habe ich dir nicht erzählt, weil ich das auch... Du hattest gerade ganz andere Probleme, als über meinen Urlaub mit mir zu reden. Und ich wollte es... Ich war nämlich noch nie in meinem Leben in der Türkei. Und ich wollte so immer gerne mal hin. Ich wollte immer mal ins Istanbul kennenlernen. Und dann saß ich ernsthaft zu Hause, habe mit meiner Freundin diskutiert und wir haben beide überlegt, ist das jetzt so schlau? Weil ich weiß nicht, inwieweit, wie sehr die da gerade wirklich dann Feldzug machen gegen alles. Also generell hatte ich tatsächlich die Angst. War diese Angst begründet, nur weil ich mit Jan eine Sendung zusammen mache?
Kann ich das? Nein, ich glaube, so viel, also so Sippenhaftung, das gibt's nicht. Nee. Jedenfalls nicht im Regelfall. Es gibt die Frau von Jan Dündar zum Beispiel, obwohl gegen die nicht mal ein Ermittlungsverfahren lief, die haben sie wirklich als Geisel da behalten. Die durfte
jahrelang nicht auch. Ein türkischer Journalist.
Ja, ja, aber sozusagen bei ihr ganz formal gegen Jan lief auch, ich glaube, der hat inzwischen selber den Überblick verloren, in wie viel Verfahren er überhaupt angeklagt ist. Aber gegen seine Frau Dilek Dündar lief nicht mal ein Verfahren. Es gab überhaupt rechtlich keinen Grund, nicht mal einen Vorwand, dass sie nicht ausreisen durfte. Das war so ein Fall von Sippenhaftung, aber die Regel ist das nicht. Also so schlimm ist es dann auch nur wieder nicht, aber wenn du in die Türkei fährst, es gibt halt keine Garantie vor irgendwas, dass nicht irgendwelche Leute, auch in Deutschland, nicht in der Türkei, sondern hier, also du kannst ja ganz bequem auch von Deutschland aus oder aus dem Ausland aus Leute denunzieren per App, ne, die türkische Polizei hat so
eine App. Wie, ganz kurz, es gibt eine App zum Leute denunzieren?
Ja, klar. Also die Türkei hat schon vor ein paar Jahren, es fing online an, inzwischen geht das bequem auch übers Telefon, Türken mögen sowas ja, Technik, sind sehr technikbegeistert. Und du kannst bei der türkischen Polizei Leute anschwärzen, weil sie irgendwas auf Facebook gepostet haben.
Auch Leute, die hier leben.
Natürlich.
Wenn du Türke bist, lebst in Berlin und sagst, was systemkritisch ist, kriegt einer eine Nachricht da, dass du hier in Berlin vielleicht einen Informationsabend gemacht hast.
Es kann sein. Die Türken sind jetzt nicht hier, das ist jetzt nicht die Stasi, das ist die, die wissen nicht alles. Aber wenn jemand was bemerkt und dich dann bei denen anschwärzt, ja, dann kann es sein, dass ein Ermittlungsverfahren gegen dich eröffnet wird.
Wir müssen das erstmal für unsere Zuhörer, die sich mit dem ganzen Thema nicht auskennen, ein kleines bisschen sortieren. Also Olli ist der Einzige, der momentan noch keinen Beef hat mit der Türkei. Du hast bundesweite, weltweite Bekanntheit, traurige Bekanntheit erlangt, weil du etwas über ein Jahr eingesperrt warst in der Türkei. Warum genau, wie das vonstatten gegangen ist, was der Hintergrund war, das besprechen wir und klären wir in dieser Sendung. Das ist auch der Hauptinhalt deines Buches. Es geht darum, wie du als Agent-Terrorist, so heißt auch das Buch, abgestempelt und eingesperrt wurdest und was dann da passierte in dem Jahr, in dem du da eingesperrt warst in der Türkei.
Könnte ich noch ein paar Sachen von dir vorher erfahren, wenn ich mal kurz, weil es interessiert mich einfach. Du bist als Journalist in Deutschland geboren, hast beide Staatsbürgerschaften, glaube ich, die deutsche. Ja. Wie alt warst du, als du zum ersten Mal in der Türkei warst?
Das erste Mal, und dass ich mich wirklich erinnere, da war ich 11.
11, aber du warst vorher schon mal als Kind vielleicht?
Ich war vorher als kleines Kind mit meinen Eltern, aber da habe ich nur so fetzenweise Erinnerungen, und dann nach dem Militärputsch 1980 sind meine Eltern, also sind wir ein paar Jahre lang nicht in die Türkei gefahren, so deswegen ist da so ein Bruch und das erste Mal, woran ich mich erinnern kann, das war mit 11.
Aber in Deutschland geboren, in Flörsheim, in der Nähe von Frankfurt, Hesse.
Also? Hesse, Hesse,
richtiger.
Aber zwei Staatsbürgerschaften, das wird noch wichtig bei deiner Geschichte, bei dem Jahr im Gefängnis. Das hat rechtliche Konsequenzen, wenn man zwei Staatsbürgerschaften hat, dann sind zwei Länder irgendwie für einen zuständig oder haben Zugriff auf einen. Ganz normal aufgewachsen in einer deutsch-türkischen Familie, in Deutschland geboren, ganz normal zur Schule gegangen, Journalist geworden, für die Taz geschrieben. Dann irgendwann, das haben dir viele Leute übel genommen, dann bist du zum Springer Verlag gegangen. Wie kann man als Taz-Journalist...
Wird im Buch auch ein bisschen von dir thematisiert, dass du selber deine Zweifel hattest.
Das habe ich im Buch kurz erwähnt. Ich hatte weniger Zweifel, was den Wechsel von der Taz zur Welt anbetrifft, sondern ich habe mich eher gefragt, habe ich niemanden kennenlassen, ob ich das schaffe, so diesen Job so als Korrespondent und für ein Thema dann auch zuständig zu sein, weil ich in dieser Form nie zuvor gearbeitet hatte. Und ob ich mit der Kultur im Hause Springer, die ja schon ein bisschen was anderes ist als das, wo ich herkomme, nämlich bei der Taz und davor bei der Jungle World.
Ist ja auf der anderen Straßenseite, die Taz.
Auf der anderen Straßenseite, aber das war, die Welt wollte mich haben, die hat mir dann dieses tolle Angebot gemacht, nach Istanbul zu gehen, und ich wollte, das war auch ein Traum von mir, wenn sich diese Möglichkeit ergibt, dann nach Istanbul zu gehen. Und
warum ist das ein Traum von dir? Ganz kurz, hast du immer
Weil Istanbul eine geile Stadt ist.
Aber auch, auch weil da in deiner Brust, auch wenn es ein Klischeesatz ist, zwei Herzen schlagen und du auch Türk, also es war dir wichtig, also das Land ist dir, um es ganz klischeehaft sagen, schon so wichtig, dass du darüber berichten wolltest und was da stattfindet.
Ja, ja. Also und das ist, ich wäre gerne noch viel mehr Weltbürger. Ich würde auch gerne, also mein Herz schlägt auch auf gewisse Weise für Italien. Ich bin großer Italien-Fan, aber ich würde es mir nie zumuten, als Korrespondent nach Italien zu gehen. Ich kann, mein Italienisch ist lausig und auch meine Kenntnisse der italienischen Geschichte und Literatur und das ist alles, es ist alles sehr begrenzt, ja. Und das ist ein bisschen, ich finde das jetzt, eigentlich ist es bedauerlich, aber es gibt jetzt kein anderes Land, wo ich mich auch so kompetent auch gefühlt habe und was so sehr auch mit Deutschland verbunden ist, auf das ist jetzt auch so klischeehaft, aber es stimmt ja, ja mit vielen mit 3 Millionen Menschen aus der Türkei, die hier leben, politisch eng verbunden und dazu ein Präsident, der
Ein sehr guter Präsident.
Das ist nur, weil ihr synchron gesagt habt. Ist ein
gesagt. Super Präsident, richtig guter Präsident.
Dieser Lacher könnte ihm Ärger bringen.
Aber
das ist ein Sympathielachen gewesen.
wir können hier zählen.
Ja. Du bist zu einer Zeit Korrespondent in Istanbul geworden, die eine besondere war politisch zwischen Deutschland und der Türkei. Der Flüchtlingsdeal hat stattgefunden. Du warst kurz bevor diese historische Entscheidung passierte, hast einen Job angetreten in Istanbul. Das heißt, du hast auch meinen Türkei-Fall schon in Istanbul mitbekommen.
Ja, war ich in Istanbul.
Hat man da so viel mitbekommen wie bei uns in Deutschland oder war das eher so eine Blick in die Welt, eine bunte Meldung?
Nee, das war schon eine größere Meldung, aber deine Geschichte hat auch bei Leuten in der Türkei, bei oppositionellen Autoren und Künstlern und so, es gab niemand, der für deine Geschichte, für dein Gedicht, das hat keiner verstanden.
Wie
das
bitte?
Alle scheiße.
Aber ganz kurz, du
es
bist
gab anders. Moment, Jante, jetzt warte, ja. Lass mich doch mal.
Lass ihn.
Ja.
Anders als das Video von Extra 3 mit dem Nena-Song, was auch untertitelt und das funktionierte auch auf Türkisch. Das fanden die auch lustig und Erdogan aufgeregt hat. Das war man in der Türkei gewohnt, dass der alle Nase lang irgendwelche Leute wegen Beleidigung des Staatspräsidenten anzeigt. Aber da war zumindest bei den Leuten, die Erdogan, eher auf Abstand zu Erdogan sind, die hatten Sympathie mit Extra 3. Bei dir hieß es...
Dieses Schwein.
Nee, sondern einfach, das ist doch nicht lustig.
Ach so.
Das ist viel schlimmer. Das ist doch nicht lustig. Das ist doch einfach nur Beleidigung. Und dann habe ich dann einen Text geschrieben, der türkischen Zeitung, in dem ich deren Witz erklärt habe. Öffentlichkeit.
Ich habe das gelesen, das muss man dazu sagen, du bist eigentlich, dass du überhaupt als Korrespondent, als seriöser Korrespondent einer einigermaßen seriösen Zeitung in Istanbul genannt bist. Du kommst aus einer völlig unseriösen Ecke des Journalismus. Also erstmal von der Taz, aber du hast auch Texte geschrieben, die dir auch, als du nach Deutschland zurückgekommen bist, als du aus dem Knast raus warst, wo Leute gesagt haben, dieser Mann, der hat so über Deutschland in seinen Texten, der hat Deutschland beleidigt, dass der überhaupt raus darf, dass Erdogan ihn rausgelassen hat, finden wir auch nicht gut. Und das haben die Leute in Deutschland gesagt. Du bist nämlich auch, du hast auch schon fiese Texte geschrieben. So sag ich mir. Ja, ganz ehrlich.
Ja. Ja. Was ist denn das?
Ja.
Reflexreaktion gerade von
dir. Nee, ich will das mal ganz kurz sagen.
Ja, aber ich muss... Ich hab doch gar nicht gesagt, du hast die Pointe verpasst. Der Moment, wo ich gesagt habe, das fanden die Leute nicht witzig, das hat ihm wehgetan, nicht wahr?
Ich weiß
nicht,
ja.
Ich hab gesagt, ich fand das gut. Mhm. Ich fand dann diesen das aber Gedicht ist schon auch toll. Es ist einfach nur... Das weißt du selber, dass diese Form von
die Leute. Wenn die Leute.
Man muss das erklären.
Ja,
man muss das erklären.
Aber ich erkläre das ja nicht. Müssen andere machen.
Es ging ja auch eigentlich um ein bisschen was mehr. Es ging ja auch um Freiheit. Also egal,
war eine Riesennummer. Reden wir nicht
mehr. War eine Riesennummer.
Du bist aber ja unser Gast. Und das mit der
hier mit Meinungsfreiheit und so ging es ja auch. Und das war ja auch irgendwie, es war vielleicht zu überspitzt und es war dann nochmal einer obendrauf. Vielleicht haben die Türken dem deutschen Humor da nicht mehr folgen können.
Der berühmte, weltberühmte deutsche Humor.
Der Humor.
Ich hatte auf jeden Fall, Ankara hat dafür gesorgt, dass eine Rockertruppe sich für mich interessiert hat. Das fand ich einigermaßen spektakulär. Also dass da quasi, ich weiß nicht, ob es juristisch sauber ist, das so zu sagen. Ich formuliere es anders. Gewaltbereite Kreise mit Verbindungen in die Türkei hatten Interesse daran, mir mein Gedicht auch nochmal zu erklären.
Mit Verbindungen ins direkte Umfeld des tollen Staatspräsidenten.
Des sehr guten Staatspräsidenten. Wollten mir meinen Witz erklären. Und da merkte man schon, okay, hier ist irgendwas, und da merkten auch die Leute in Deutschland, hier ist irgendwas, hier passiert irgendwas, was anders ist als normal. Du warst damals Korrespondent in Istanbul und etwas mehr als ein Dreivierteljahr später hat es dich dann auch erwischt. Dazwischen lag aber noch ein ganz wichtiges Ereignis, glaube ich, ne?
Ja, aber das war der Putschversuch und der Ausnahmezustand, der danach ausgerufen wurde. Aber ich glaube, dass ich ein Jahr im Knast gesessen habe wegen deines scheiß Witzes, weil sie dich nicht gekriegt haben und auch die Rockertruppe dich nicht gekriegt hat, habe ich ein Jahr im Knast
gesessen. Glaubst du
ja, natürlich.
Meinst du wirklich?
Einer musste bluten.
Ja. Weil musste einer bluten und das ist
meinst du das im Ernst jetzt oder was?
Und weil ich auch nicht nach Istanbul geflogen bin, ist Dennis als einziger übergeblieben von uns dreien. Weil wir sind drei.
Ja, nee, aber dich hat's dann ja erwischt.
Also, nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht.
Aber
Nee, ganz ehrlich. Natürlich hat er ein schlechtes Gewissen.
Dennis, wir haben aber auch darüber geredet. Es ist ja auch nicht nur ein witziges Thema, sondern ein sehr schweres Thema. Und das war eine schwere Zeit für Jan und für dich. Und es ist natürlich cool, wenn man das jetzt so... Aber ich glaube, grundsätzlich kann man im Nachhinein... Kannst du jetzt schon wieder... Also, wenn du da... Das war ein Jahr deines Lebens, um mal ganz kurz darauf zu kommen, so, weil wir gerade so darüber lachen. Du hast deinen Humor auf alle Fälle wiedergefunden, oder hattest du ihn nie verloren?
Ich glaube, ich habe im Knast mehr über meine Situation gelacht, als danach. Also, weil im Knast habe ich, weißt du, wenn du im Knast sitzt und dich fragst, was hättest du anders machen können und hättest du doch bloß dies nicht gemacht oder jenes gemacht oder der blöde Böhmermann und ist der am Ende dran schuld oder so. Wenn ich mit solchen Fragen, das macht dich im Knast fertig. Mhm. Und ich dachte im Knast immer, über die Details kann man noch reden, aber ich bin hier, weil ich meinen Job gemacht habe. Ich glaube, ich habe auch nicht so schlecht gemacht. So, und deswegen sitze ich hier. Und das ist etwas, worauf ich, ja, was letztlich auch, wenn man seinen Job in dem Bereich als Journalist, wenn man den ordentlich macht in so einem Land, dann gehört das einfach auch zum, dann ist es ein gewisses Risiko, aber dann gehört das dazu. Wir sind ja nicht zum Spaß da. So hieß dann auch das Buch, das ich aus dem, mit einer Sammlung aus alten Texten, die ich aus dem Knast heraus, die ich bearbeitet und zusammen mit Doris Akra von der Taz, übrigens eine sehr schöne und manchmal auch sehr, sehr seriöse Zeitung ist, manchmal, wie ich finde, ja zu seriös, aber jedenfalls mit Doris Akrap haben wir dieses Buch herausgegeben mit dem Titel Wir sind ja nicht zum Spaß hier, und das war natürlich programmatisch. Ich habe im Knast war ich eigentlich viel bessere Dinge als dann manchmal, als dann danach, weil ich im Knast bestimmte Sachen einfach auch nicht zugelassen habe. Ich habe es einfach nicht zugelassen, dass es mir schlecht geht. Ich war die ganze Zeit so in so einem Kampfmodus.
Wir müssen die Geschichte einmal von vorne erzählen. Es begann alles für dich, also in deinem Fall und der Grund, warum du im Gefängnis gelandet bist, im Jahr 2016. Im Herbst 2016 ging es los. Was war der Auslöser? Warum bist du ins Visier der türkischen Strafverfolgungsbehörden geraten?
Das waren mehrere Sachen eigentlich, ne? Also es war vor allem das Interview mit dem PKK-Anführer.
Also wirklich ein Strafverfahren eröffnet gegen mich wurde im Zusammenhang mit den geleakten E-Mails des Schwiegersohns, des tollen Präsidenten Tayyip Erdogan, Berat Albayrak, damals Energieminister, heute Wirtschaftsminister.
Der darf auch mitmachen, als Schwiegersohn des Präsidenten darf man auch in der Regierung mitmachen.
Ja, natürlich,
der ist Minister. Das ist super, ist ja wie in Amerika.
Aber das ist doch schon klar, dass Erdogan die ganze Zeit die Leute sich so raus... Also ich meine, das ist ja nun kein Geheimnis mehr, dass die türkische Regierung einfach aufgebaut wird, so wie es gerade passt von dem Staatsführer gerade, oder?
Ja. Ja. Mails wurden geleakt und an einige Journalisten zugespielt und dagegen wurde ein Strafverfahren eröffnet und als einziger Journalist war ich in einer Gruppe von etwa 10 Journalisten, gegen die dieses Strafverfahren eröffnet wurde, war ich drin. Das war mehr oder weniger Zufall, aber sie kannten mich natürlich vorher schon. Ich wurde anderthalb Jahre lang, habe ich auf einen Presseausweis, auf eine Akkreditierung gewartet, die wurde auch nie abgelehnt, ich habe es halt nur nicht bekommen.
Du wolltest in der Türkei als Korrespondent arbeiten, hast die Sachen beantragt und es kam nie dein Ausweis.
Richtig.
Weil die Türkei in Deutschland auch Leute hat, die wissen, wer du bist und nicht wollten,
dass du dahin gehst. Ich habe den Anwalt bei einer Gelegenheit kennengelernt, einen Mitarbeiter des Presseamts. Das war bei einem Besuch von Angela Merkel, damals noch unmittelbar vor dem Flüchtlingsdeal, hat sie ein Flüchtlingslager in Gaziantep besucht. Und alle deutschen Journalisten musste sich vorher anmelden und alle haben problemlos. Bei mir haben sie ich habe zuerst keine Antwort bekommen und wir haben dann ziemlich ein bisschen Druck ausgeübt auf die Bundesregierung, die das dann weitergeleitet hat. Jedenfalls konnte ich dann doch an diesem Besuch teilnehmen. Und da habe ich dann einen Mitarbeiter des Presseamts kennengelernt, der sich mir vorstellte mit dem Satz, ich lese alle ihre Texte.
Oh.
Genau, und dann wurdest du von zwei Leuten, ne, untergehakt und die haben dich da hingetragen.
Ja,
oder?
Das ist so, die wollten mich erst weghaben und
das
dann.
Das ist eine völlig absurde Aktion, das habe ich gelesen im Bus, äußerst dubiose Situation gewesen. Du hast dich da angestellt, eingereiht und dann haben die dich gesehen und haben dich eingehakt mit der einen, ich lese alle ihre Texte und haben dich da sozusagen
hingeführt. Und waren super freundlich.
Aber warum? So. Wie kam das zustande?
Ich glaube, das ist so grundsätzlich, ich bin da auch nicht der einzige Journalist mit so einem Background, wenn du als Journalisten, die für ausländische Medien arbeiten, aber einen türkischen Background haben, und zwar unabhängig, welche Staatsbürgerschaft, das ist echt egal. Ja? Aber wenn du einen türkischen Namen hast, einen türkischen Hintergrund und für ausländische Medien arbeitest, dann bist du grundsätzlich suspekt. Deswegen war ich auch nicht der einzige ausländische Korrespondent, dem diese Akkreditierung einfach nicht gegeben wurde. Die haben einfach unsere Anträge ignoriert. Das ging auch mit einer Kollegin von der Zeit, Özlem Topçu, ging das genauso. Weil wir einfach in dem Ruf stehen oder unter dem Verdacht stehen, dass wir Vaterlandsverräter sind.
Du hast türkisches Blut, aber du schreibst nicht für die Türkei.
Ich schreibe nicht für die Türkei, aber das ist ja viel schlimmer. Das ist ja viel schlimmer, wenn du schreibst dann für die ausländische Feindespresse. So. Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil die türkische Seite dann nach meiner Verhaftung immer wieder gesagt hat, der ist ja gar kein Journalist, der hat ja keine Akkreditierung. Und da ich die Staatsbürgerschaft hatte, brauchte ich den türkischen Presseausweis nicht unbedingt für meinen Aufenthaltsstatus und ansonsten der wär in manchen Situationen hilfreich, aber ich kam auch so zurecht.
Du hast die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft, das heißt, du brauchst kein Visum, du konntest in der Türkei eigentlich so einreisen. Aber sag mal, warum hast du überhaupt die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft? Warum hast du nicht nur die deutsche? Oder nur die türkische? Ach, als in Deutschland Geborener.
Das ist kompliziert. Also damals, ich bin als türkischer Staatsbürger auf die Welt gekommen und damals als es war lange Zeit überhaupt nicht so einfach, in Deutschland die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Es war reine Ermessenssache, Sache der deutschen Behörden, ob sie lag in deren Ermessen und in den Richtlinien unter Schmidt erlassen stand irgendwie so sinngemäß, die Bundesrepublik hat kein Interesse, die Zahl der Staatsbürger künstlich durch Einbürgerung zu erhöhen. Das hat sich dann Anfang der 90er Jahre geändert. Da wurde erstmals ein Anspruch auf Einbürgerung eingeführt, unter bestimmten Bedingungen, die ich erfüllt hatte. Deutschland geboren und so weiter. Und ich habe die Staatsbürgerschaft beantragt und habe sie, und damals hat die Türkei junge Männer, die den Wehrdienst nicht abgeleistet haben, noch nicht entlassen. Und weil die Türkei mich nicht entlassen hat, wurde ich dann unter der Hinnahme der Mehrfachstaatsangehörigkeit eingebürgert. Jedenfalls kam dieses Schreiben vom Regierungspräsidenten Darmstadt, war unterschrieben von einem Herrn Papadimitris. Ja, und ich dachte mir damals schon, alter, Deutschland am Arsch, weißt du? Ja. Jetzt hier die Griechen, die Türken einbürgern, ja, dann Deutschland kaputt, ja. Kaputt. So war das. Aber später hat die Türkei dann diesen Vorbehalt mit dem Militärdienst irgendwann dann aufgegeben, ja, weil die dann auch gemerkt haben, das ist ja in unserem Sinne, dass die Auslandstürken die Staatsbürgerschaften erwerben und dadurch eine politische Lobby sich ergibt. Deswegen haben sie diesen Vorbehalt aufgegeben. Danach hätte ich die Ausbürgerung beantragen können. Aber das wollte ich dann wiederum nicht. Aus einem Grund, weil in Deutschland, weil das war dann ungefähr dann in der Zeit, gab keine Rabatte, weil es in Deutschland, weil Roland Koch, mein hessischer Landsmann Roland Koch, diese grauenhafte Unterschriftenkampagne damals gestartet hat, weil es diesen Druck gab in Deutschland, du darfst nur eine Staatsbürgerschaft haben. Ja. Nur weil es die gab, habe ich dann aus Trotz gesagt, nö.
Trotzdem bist du als jemand der zweiten Einwanderergeneration, sagt man, glaube ich. Meine Oma und auch Helmut Schmidt habe ich das letztens noch sagen hören in einer alten Aufnahme. Du bist eigentlich in dein Leben gestartet als der Türke. Du bist zu einer Zeit in Deutschland groß geworden, wo das doch noch ein starker Unterschied war, ob man aus einer Gastarbeiterfamilie kam oder ob man eine echte Flörsheimer Kartoffel ist. Du hast mal eine Geschichte erzählt auf der Bühne, dass es sowas gab wie einen Mathematikunterricht für Ausländer, den du besuchen musstest in der Schule. Wie muss man sich das vorstellen?
Den ging voraus Deutsch für Ausländer. Das war auch gut, weil die haben in Anfang der 80er Jahre gab es wirklich viele Leute.
Du bist in Deutschland geboren.
Ja, ja, aber es gab Anfang der 80er Jahre wirklich viele Kinder, wo sie die Kinder in die Türkei gelassen hatten oder nachdem sie geboren wurden, in die Türkei geschickt haben zu den Großeltern, weil in der Annahme, sie gehen ja selber auch bald. Und das war die Zeit, wo sie gemerkt haben, nee, man bleibt und hat dann die Kinder nachgeholt. Also als ich in der Grundschule war, in der Zeit gab es wirklich viele Schüler, die kein Wort Deutsch konnten. Und deswegen war das schon sinnvoll, dieser Nachhilfeunterricht, weil bis dahin hat man nämlich die ruckzuck auf die Sonderschule abgeschoben, wirklich massenweise. Und deswegen, also mein bester Kindheitsfreund, dem ging das so, also seine beiden Schwestern, obwohl die waren nicht gerade neu gekommen, aber hatten waren jetzt nicht so gut, hatten Probleme in Deutschland. Seine beiden älteren Schwestern wurden auf die Sonderschule abgeschoben, und als er dann auch noch auf die Sonderschule sollte, haben dann die Eltern gesagt, so reicht jetzt, wir packen jetzt unsere Sachen und gehen. Und eine dieser Schwestern ist jetzt Deutschlehrerin in Istanbul. Hat dann in der Türkei dann studiert. Jedenfalls deswegen war dieser Deutsch für Ausländerunterricht, ich glaube, das war so als Joschka Fischer und die erste rot-grüne Landesregierung in Deutschland, 84. Ich glaube, das waren die das eingeführt haben. Oder kurz davor, weiß nicht ganz exakt. Aber jedenfalls war das eine gute Idee. Aber in der Ausführung hieß es dann, man hat nicht geguckt, wer hat Probleme mit Deutsch und braucht Nachhilfe, sondern hat dann gesagt, alle Ausländer, alle Kanaken, wir sind deutsche Ausländer. Ja. Und
Alle in einen Sack,
ja. Ne? Jedenfalls, um diese Sache mit der Mathe für Ausländer zu Ende zu erzählen, ich vermute, dass sich das im Kultusministerium in Hessen sich dann auch bis dahin angekommen war, dass es durchaus Ausländerkinder gab, die fließend Deutsch sprachen und keine Probleme mit Deutsch hatten. Also hat man sich gedacht, gut, wenn die keine Probleme mit Deutsch haben, dann machen wir eben Mathe für Ausländer. Und deswegen musste ich Das ist wirklich nur noch Schikane. Das ist nur Schikane.
Aber wie rechnet denn der Ausländer?
Das weiß ich nicht, weil da bin ich bei Deutsch für Ausländer bin ich zwar mal hingegangen, um festzustellen, dass das Quatsch ist. Mathe für Ausländer war ich nie, weil das hat nicht mal die Lehrerin mehr ernst genommen. Das war so ein Quatsch. Mathe für Ausländer.
keine zu hohen Zahlen. Wir machen jetzt einen Zeitsprung. Wir sind jetzt
wollen wir nicht mal ganz kurz einen Song auf unsere Fidi- und Bumsi-Liste? Dennis, du bist wahrscheinlich nicht so ein eifriger Hörer unserer Sendung. Du warst ja auch ein Jahr im Gefängnis.
Obwohl, da hören oft viele Leute heimlich Spotify über reingeschmuggelte Handys und so. Ja, ehrlich? Ich habe schon Briefe aus dem Knast bekommen.
Wir haben eine kleine Liste, wo wir jeweils immer einen Song draufpacken, der uns am Herzen liegt oder den wir gerade hören oder ähnliches. Gibt's eine Musik oder einen Song, irgendwas, was du vielleicht auch gerne auf unsere Liste packen möchtest? Das hören unsere Hörer dann später und denken dann, verdammte Dennis Yücel hat auch noch mega gut Musikgeschmack. Ich sag's doch erstmal meinen Song. Ich pack von Felix Kummer, seines Zeichens Sänger der Band Kraftklub, bringt eine Soloplatte raus. Und bei dir heißt die eine Single, finde ich tierisch, finde ich richtig gut. Ganz liebe Grüße an Felix Kummer. Hier ist ein Song von seiner Platte. Und ich glaube, das wird eine Hip-Hop-Platte. Und ich glaube trotzdem, dass es mal eine richtig gute Hip-Hop-Platte wird.
Hast du einen Wunsch?
Ein Song, den ich jetzt seit den letzten Tagen ständig höre. Ich muss jetzt nochmal Rock'n'Roll, und zwar von Theodor Shitstorm.
Theodor Shitstorm, Rock'n'Roll.
Rock'n'Roll.
Ganz liebe Grüße, Desi und Brüggemann, oder wie er heißt, der. Das sind zwei, ich kenne die so ein bisschen. Fangen wir jetzt mal auf die Liste. Guter Song.
Und wir sind gleich wieder dabei, Fest und Flauschig.
Hast du nicht auch einen Song?
Ich möchte keinen Song auf die Liste tun, die habe ich letzte Woche alle verbraucht.
Na gut, bis gleich.
Wir sind gleich wieder da.
Deutschland wird rasiert. Deutschland wird rasiert.
Ich bin extra hier hingefahren, ja.
Deutschland wird rasiert. Deutschland wird rasiert.
Und wir feiern gerade Sherry Sherry Lady.
Deutschland wird rasiert.
Das ist ein Insider.
Das ist ein Insider-Gag. Olli ist jetzt nämlich Best Friends mit Dieter Bohlen. Ihr seid Geschäftspartner und Freunde.
Das denke ich ja schon ein bisschen älter, aber die Geschichte habe ich ja letzte Woche schon erzählt, dass ich Dieter Bohlen kennengelernt habe. Der ist zu mir an den Tisch gekommen.
Wow.
Zieh die Stimmung nicht so runter, Dennis will vom Gefängnis erzählen.
Wir haben viel fröhlichere Themen. Wir wollen über deinen einjährigen Aufenthalt im Gefängnis reden.
Dennis Yücel ist zu Gast bei Fest und Flauschig. Sein Buch heißt Agent Terrorist. Es ist seit Donnerstag draußen. Es ist ein ganz fantastisches Buch. Und in diesem Buch beschreibt Dennis Yücel, wie es dazu kam, dass er im Gefängnis landete, was passierte, während er im Gefängnis war und was danach passierte. Und jetzt kommen wir zu dem Moment, wo es richtig ernst wurde. Das war dann nämlich Winter, es war nach Weihnachten 2016. Du hattest diese Artikel geschrieben, man hat dir schon Beleidigung des Staatspräsidenten vorgeworfen, wenn ich das richtig zusammenfasse.
Also zusammengefasst, es gab diese Ermittlungen gegen den Schwiegersohn des Präsidenten, da bin ich zufällig reingeraten. Aber es war auch so, dass sie mich kannten von vorher schon. Man hat mir diese Presseakkreditierung nicht gegeben. Ich habe mal auf einer Pressekonferenz mit Angela Merkel und dem damaligen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoğlu habe ich eine Frage gestellt, worauf ich dann plötzlich zum Gegenstand von Berichterstattung wurde. Ja. Ich wurde mal bei einer anderen Frage im Grenzgebiet zu Syrien, wo ich den Gouverneur, höchste staatliche Autorität dann in der Gegend, eine Frage gestellt habe, wurde ich festgenommen. Also, dass man auf eine... Also, einmal nach der Pressekonferenz musste ich dann das Land verlassen und bei einem anderen Mal wurde ich festgenommen. Kurz, Ich hatte auch schon am eigenen Leibe erfahren, dass das hier auch gefährlich werden kann für Journalisten. Und umgekehrt heißt es, die kannten mich und dann gerate ich in diese Ermittlung rein und dann, glaube ich, spricht viel dafür, dass sich Folgendes gedacht haben. Dass es, nachdem wir die ganze türkische Presse schon fertig gemacht haben, eingeschüchtert haben, übernommen haben, ist das jetzt eine prima Gelegenheit, auch die ausländischen Korrespondenten in der Türkei, das größte Kontingent, die deutschen Kollegen, ungefähr 50 waren es damals, aber auch die anderen ausländischen Kollegen einzuschüchtern.
Aber warum?
Einfach von denen, weil jedes autoritäre Regime eine
keine freie kritische Presse, Außenberichterstattung haben will.
Genau. Und überhaupt keine kritische Berichterstattung.
Natürlich nicht.
Und nach den türkischen Kollegen war es jetzt einfach an der Zeit, auch die Ausländer einzuschüchtern. Und so funktioniert ja, wenn du auch die türkischen Journalisten, die verhaftet wurden, das sind ja dann nicht nur die jeweiligen Kollegen, die dann verhaftet werden, sondern das wirkt sich ja auch auf eine ganze Gesellschaft aus. Also viele Leute, die sich dann sagen, in der Türkei ein sehr populärer, bekannter Name, wenn ein Ahmet Şık oder ein Ahmet Altan, wenn sie sogar so Leute verhaften können, dann können sie doch mich wegen eines kleinen Tweets erst recht verhaften. Also wenn du Journalisten in den Knast abwirfst, dann beraubst du nicht nur sie ihrer Freiheit, sondern beschränkst nicht nur sie ihre Meinungsfreiheit, sondern damit übt man Druck auf die ganze Gesellschaft aus. So. Und nach den nach den türkischen Journalisten waren jetzt war das eine prima Gelegenheit, jetzt auch die ausländischen Journalisten einzuschüchtern. Das hat auch prima geklappt.
Aber hatte die türkische Regierung und nicht Angst, dass Deutschland irgendwann sagt, nee, pass mal auf, Leute, so geht das nicht?
Nee, das ist, das haben die, ich glaube, das haben
die Warum auch ein bisschen, wählen die sich
das
so Sicherheit?
Das haben die auch ein bisschen unterschätzt. Das haben die ein bisschen unterschätzt, welche Reaktionen aus Deutschland kommen würden. Aber im ersten Moment, und dann komme ich zum zweiten Grund, im ersten Moment wollten die sogar die Deutschland provozieren, weil das war gerade die Zeit, Verfassungsreferendum, Erdogan, der sowieso schon alle Macht innehatte, faktisch, das sollte jetzt auch noch rechtlich abgesichert werden mit diesem Verfassungsreferendum. Es gab aber keine so guten Argumente dafür. Die konnten ja schlecht sagen, ich bin hier Big Boss und ich will, dass auch noch in der Verfassung steht, dass ich hier der Big Boss bin und alles entscheide. Dieses Argument zog nicht so recht. Also kam man auf die tolle Idee, sich mit dem Ausland anzulegen, um dann darüber Kampagne zu machen und zu sagen, seht hier, das Ausland will nicht, dass die Türkei wieder zu einer Großmacht wird. Die sind gegen das Referendum, deswegen ist das eine gute Sache für die Türkei. Und dafür war meine Verhaftung eine prima Gelegenheit, die mich verhaften, die Reaktion aus Deutschland abwarten, zu denen dann die Auftrittsverbote für AKP-Politiker gehörten. Das war jetzt nicht nur eine Reaktion auf meine Verhaftung, da spielten auch andere Gründe eine Rolle, aber in der Türkei wurde das dann auch so dargestellt.
Auftrittsverbote von AKP-Politikern in Deutschland.
In Deutschland, in Gagenau, in Frechen, also von AKP-Politikern, die schon angemeldet waren, wo dann Veranstaltungen abgesagt wurden und im Gespräch war auch, dass Erdogan kommen würde und da hieß es auch, aus Deutschland wurden die Stimmen auch immer lauter, dass er unerwünscht ist und darüber haben sie dann Kampagne gemacht.
Wie war das denn, wann war der Moment, wo wirklich Handschellen klickten? Das war ja erstmal am Anfang, aus Deutschland hat man es mitbekommen, es gab so Gerüchte, ey, habt ihr gehört, Deniz Yücel, den haben sie wohl eingesperrt, dann wurdest du wieder freigelassen. Ich erzähle nur aus deutscher Perspektive. Dann hieß es erstmal, nee, das ist ja schrecklich und so, aber wir machen erstmal nichts, wir wissen nicht, was jetzt genau passiert. Das war nach Weihnachten bis ungefähr, ich würde sagen Anfang Januar 2017, wo gar nicht so richtig klar war, wirst du jetzt echt verhaftet, bist du jetzt irgendwo, wo bist du? Wann klickten die Handschellen? Wann wusstest
du, jetzt bin ich im Knast? Handschellen klickten erst später. Also ich habe erfahren, dass ich aus einem Bericht in Sabah, das ist so das Zentralorgan der türkischen Regierung, die haben gemeldet, im Zusammenhang mit den geleakten E-Mails des Schwiegersohns, sechs Journalisten festgenommen und drei weitere wird gefahndet, die sich allerdings im Ausland aufhalten.
Du warst einer von den dreien?
Ich war einer von diesen dreien, aber ich war nicht im Ausland. Ich war in Istanbul. Ich fand diese Meldung auch sehr merkwürdig, weil sie kannten meine Adresse, die waren aber nicht bei mir zu Hause. Ich konnte das nicht so zuordnen. Ich habe diese Gefahr schon kommen sehen, aber ich dachte auch, ich habe hier einen Job und in Journalismus brauchst du gerade in solchen Situationen, brauchst auch den Blick, nicht, also die inländischen Kollegen, aber auch die Vertreter ausländischer Medien. Und es ist jetzt nicht so, dass Journalismus nur da gebraucht wird, wo es keine Gefahren gibt, sondern gerade in solchen Situationen ist es umso wichtiger, dass man unabhängig und kritisch berichtet. Und ich dachte mir auch, und wenn ich am Ende natürlich könnte es passieren, dass sie mich auch dran kriegen. Ich habe die Gefahr nicht besonders groß eingeschätzt. Vor allem habe ich nicht mit einem schlimmsten Fall von einem Jahr gerechnet, sondern eher dann irgendwie was ein paar Monate oder so. Ich habe es nicht für allzu realistisch gehalten, sonst wäre ich vielleicht auch gegangen, aber es war im Bereich des Möglichen und das habe ich in Kauf genommen, weil ich mir auch dachte, meine Güte, dann ist das halt so, wenn hier jetzt haufenweise auch Freunde von mir, Kollegen und Freunde von mir, türkische Kollegen, wenn die jetzt einer nach dem anderen einfahren, wenn ich auch auf die Fresse kriege, dann ist das halt so. Manchmal gibt es Situationen, wo man einfach die Fresse auch hinhalten muss, gemessen an dem, und jetzt nochmal ganz ernsthaft, gemessen an dem, was in diesem Land, in Deutschland, auch in der Türkei und in anderen Teilen der Welt, Menschen für Opfer gebracht haben im Kampf für das, was wir selbstverständlich halten, zum Beispiel nämlich die Meinungsfreiheit und Pressefreiheit, ist ein Jahr im Knast dann jetzt auch wirklich nicht die Welt. Echt nicht.
Im Nachhinein. Aber dann warst du irgendwann im Knast.
Genau, und da wollen wir jetzt mal hinspringen, genau. Du bist dann, nachdem es irgendwann heiß wurde, sagen wir jetzt einfach mal, genau. Das Buch, ihr könnt euch alle dieses tolle Buch kaufen. Auf alle Fälle, nachdem du dann gemerkt hast, es wird, bist du untergetaucht.
Ich bin untergetaucht.
Und dann hast du dich nach 10 Tagen selber bei der Polizei den Stelle gemeldet,
oder? Nein, nach über 50 Tagen. Ich wurde gesucht und ich musste erstmal, ich habe Ulf Poschardt, der sich dann auch sehr schnell angeschaltet hat, aber es war abends, es war Weihnachten auch, ich habe den Kollegen angerufen, mit dem ich am engsten zusammengearbeitet habe, das war Daniel Dinn-Böhmer. Wir haben uns beraten und ich habe ihm gesagt, man hat mir schon mal bei einer anderen Gelegenheit vorgeschlagen, es gibt so eine sehr schöne Residenz des deutschen Botschafters am Bosporus. Das ist, glaube ich, auch, soweit ich weiß, gibt es keine andere deutsche Botschaft, die irgendwo auf der Welt, die so eine Anlage hätte. Das stammt noch aus der Zeit,
als wir ganz dicke waren.
Als Deutschland und die Osmanen noch ganz dicke waren und die Hauptstadt in Istanbul. Ich befand das wirklich traumhaft schön am Bosporus gelegen, fette Anlage mit mehreren Gebäuden und in eine davon, also da ist die deutsch-türkische Handelskammer ist da und es gibt so eine Kultureinrichtung, wo Stipendiaten aus Deutschland untergebracht werden. Aber ein Gebäude ist das und das ist dann wirklich diplomatisches Gebiet. Das ist die Residenz des Botschafters und in diesem Areal, das ist echt ein Riesenteil, auch ein deutscher Soldatenfriedhof. Und gleich nebenan ist der Istanbuler Amtssitz des türkischen Staatspräsidenten, der ist gleich nebenan. Also wir waren dann ein paar Wochen lang Nachbarn, Tayyip Erdoğan und ich. Also er nicht immer, weil er ja nicht immer in Istanbul ist. Aber wenn dann ist
da hast du dich dann versteckt auf dem Gelände der Botschaft.
Ich habe mich auf dem Gelände der Botschaft. Ich bin da, weil ich wusste, nach mir wird gesucht.
Gab es einen Swimmingpool?
Nein. Es war auch Winter.
Wie Julian Assange?
Assange-mäßig, ja.
Echt?
Ja. Aber ich wollte das nicht. Ich wollte zwei Sachen. Zum einen in der Situation. Ich hatte keinen Anwalt. Weil es gibt nicht so viele Anwälte in der Türkei, die sich mit Medienrecht auskennen, die in dieser Situation, wo auch Anwälte verhaftet wurden, in dieser Situation sich eines solchen Falls auskennen und dann auch noch vom Fach sind, gibt's nicht so viele und die wenigen, die waren total überlastet. Also ich wollte zwei Sachen, ich wollte einen Anwalt finden und wir hatten die Hoffnung, dass die Bundesregierung eine diplomatische Lösung herbeiführen würde. Und auch die ersten Anwälte, zu denen wir dann Kontakt aufgenommen haben, die haben uns auch gesagt, hey Leute, wir können nichts für dich machen. Ja? Hier ist der Rechtsstaat, ist außer Kraft gesetzt. Wenn dir einer helfen kann, dann ist es die Bundesregierung.
Und also auf die kann man sich immer verlassen und die haben dich dann auch da rausgebracht.
Und die Bundesregierung hat mich sofort aufgenommen, das Auswärtige Amt. Und dann hat auch sowohl das Auswärtige Amt als auch das Kanzleramt haben dann sehr schnell Kontakt mit der türkischen Seite aufgenommen. Und die dachten sich auch, wenn wir den Türken verklickern, wie wichtig wir das nehmen, dann werden sie ihn schon laufen lassen. Also auch diese Fehleinschätzung, das lag nicht nur ich hatte sie, sondern ich glaube, und das hat einen Grund, weswegen alle, nicht nur ich oder Journalisten oder die Bundesregierung oder auch die türkischen Anwälte, dass sich niemand das vorstellen konnte, dass die türkische Regierung wegen einem deutschen Journalisten, dem man nichts außer seine Texte vorwirft, ein Jahr lang in den Knast werfen würde. Das konnte sich keiner vorstellen. Deswegen hat auch die Anwälte, wie gesagt, die haben zuerst an die Bundesregierung verwiesen. Die Bundesregierung meinte zuerst, die waren überzeugt, dass sie das, deswegen wollten sie auch nicht, dass wir darüber öffentlich reden, deswegen.
Das weiß ich noch. Es hieß damals, Dennis ist untergetaucht. Wir müssen den irgendwie rausholen. Es haben sich Leute aus dem Kulturbereich, deine Bekannten haben sich zusammengetan, haben rumtelefoniert. Wollen wir irgendwas machen? Nee, macht mal lieber nichts. Nichts erzählen, weil es kann sein, dass das alles gefährdet wird und dass er dann nicht freikommt.
Weil diese Meldung auf Sabah, die hatten natürlich auch deutsche, also das hatten schon Leute mitbekommen. Ja. Das machte auf Twitter, ging das rum, weswegen wir dann auch, auch gestreut haben, bitte einfach
leise sein.
Leise sein. Und ja, das hat geklappt. Also es wussten viele Journalisten halbwegs Bescheid, also nicht die Details und wo ich bin, aber ungefähr, dass da was ist. Mhm. Und trotzdem haben alle in einem großen, abgesehen von einer Petze in der FAS, der dann bei der erstbesten Gelegenheit alles rausgeplaudert hat.
Also die FAS, das ist auch eine Zeitung, da kannst du wirklich in der Pfeife auch.
Ich wollte nichts gegen die ganze FAS
sagen.
Es gab auch in der FAS, es gab viele Kollegen, das weiß ich, die sehr darüber irritiert waren, dass man mich dann da verpetzt hat. Aber selbst das war es hinterher, nachdem ich zur Polizei
alle
gegangen bin.
Kurz, alle haben geschwiegen
und dann hatte ich, aber ich habe irgendwann Verteidiger auch gefunden, mit denen ich zusammenarbeiten wollte, WSL Ock, großartiger Anwalt. Es war ja auch so schwierig, weil ich war da in dieser dieser Residenz, aber ich hätte mich ja auch in Gefahr gebracht, wenn ich mit anderen Leuten kommuniziere. Also da hat Daniel sehr viel übernommen, meine Frau Dilek, damals noch waren wir noch nicht verheiratet, meine Freundin Dilek hat viel übernommen, der deutsche Generalkonsul in Istanbul, der damalige Georg Bigelen, hat einen tollen Job gemacht, hat über die lief das und ich war da auf diesem Botschaftsgelände. Ab und zu habe ich dann
was hast du die ganze Zeit da gemacht?
Ich habe mit Daniel stundenlang
hast gesehen. Du WLAN?
Ja, ich hatte WLAN, also keine SIM-Karte mehr, aber WLAN.
Ah, okay.
Gibt es in so einem Zustand in seinem Leben so einen Moment des Entspannens oder bist du da die ganze Zeit 50 Tage aufgepeitscht irgendwie mit diesen Gedanken, wie komme ich jetzt hier raus? Oder gibt es da Momente, wo man denkt, ja, schön mal auf der Botschaft hier am Bosporus zu sein und...
Ach ja, da schon, das war unterschiedlich. Also das hatte auch einige komische Momente, weil ich habe dann nicht immer, aber manchmal habe ich gesehen, weil ich war ja mein Nachbar, ja, ich habe manchmal den WLAN-Anschluss des Amtes des türkischen Präsidenten, Staatspräsidenten in den WLAN-Verbindungen angezeigt bekommen.
Seinen eigenen Hotspot.
Seinen Hotspot, ja.
Wie absurd, ne?
Und ich weiß, das ist das erste Mal, dass Tayyip Erdogan von mir erfahren hat, also wo ich sicher weiß, das war, wir haben nicht nur über die Bundesregierung versucht, sondern auch über Leute, zu denen wir Kontakt hatten aus seinem Umfeld, wo wir dachten, die können wir vielleicht als Vermittler gewinnen, die mit ihm gesprochen. Das erste Mal, wo ich sicher weiß, dass Tayyip Erdogan von mir und von dieser Situation gehört hat, das war einer dieser Leute, die wir um Vermittlung gebeten hatten. Mhm. Und das war bei einem Treffen gleich nebenan. Mhm. Was Erdogan da aber nicht wusste, dass ich da nebenan in dieser Villa sitze und schließlich
ist Anfang. Das ist das.
Und ich habe Zeit damit verbracht, ich habe sehr viel mit Daniel mich beraten, mit Dilek, in welcher Situation, und wir haben sehr viel ist so ein Stochern, so versuchen, die Lage zu analysieren, wo sind wir, was wollen die eigentlich, was könnten wir jetzt machen, natürlich alle möglichen, auch bei Springer Verlag hat man alle möglichen Optionen auch überlegt, auch bei der Bundesregierung, natürlich war dann irgendwann auch, stand die Frage im Raum, ich konnte ja dann den Bosporus sehen, ob ich mich aufs Boot setzen
will. Rüberfahre und ab nach Hause.
Absetzen.
Genau, eben ist keine andere Möglichkeit, aus dem Land rauszukommen.
Das habe ich abgelehnt.
Bundeswehr kommt.
Warum hast du das abgelehnt? Wenn die gesagt hätten, wir kommen mit der GSG 9 und fliegen dich jetzt morgen raus.
Darüber hätte ich jetzt nachgedacht, dass
das Angebot
kam.
Einfach weil es total geil ist.
Das Angebot kam nicht.
Das hättest du gemacht, ne?
Das hätte ich gemacht. Allein schon der Erfahrung willen, ja. Wenn die falschen, die haben nur, das BKA hat später überlegt, das ist eine andere Geschichte, aber dabei, so weit bist du doch nicht, ja? Die wollten dann meine Katze in Istanbul erledigen, aus bestimmten Gründen, aber ich erzähle jetzt nicht warum.
Das will ich gar nicht lesen.
Ich wollte das nicht machen, zum einen grundsätzlich, weil ich davon überzeugt war, ich habe kein Verbrechen begangen, ja? Und aber auch sozusagen ganz pragmatisch überlegt, wenn du zwei Bier getrunken hast oder drei Bier und fährst Auto und kommst und siehst so eine Polizeiabsperrung, wenn du dann aufs Gas drückst, also entweder hältst du an und kriegst irgendwie eine Strafe wegen Alkoholansteuer, ja, oder du drückst aufs Gas und dann riskierst du aber Widerstand, gefährlicher Eingriff im Straßenverkehr, was weiß ich, oder kommst durch.
Aber das ist das Glas immer halb voll. Oder du kommst halt einfach durch und die schnappen dich nicht.
Die schnappen dich nicht. Aber wenn sie dich schnappen, riskierst du viel mehr als das, was dir eigentlich drohen würde. Und das war meine Überlegung. Das mache ich nicht. Und außerdem auch aus Prinzip, weil ich nichts verbrochen habe und das ist auch, ich wollte eigentlich auch nichts und das wäre ja dann auch illegal gewesen, illegales Land, Versuch illegal
das Land zu verlassen. Woraus resultierte dann die Entscheidung, sich dann nach 50 Tagen bei der Polizei den Stellen
weil die Hoffnung bestand, dass die Bundesregierung eine politische Lösung herbeiführt.
Und ach, mit der Hoffnung bist du da hingegangen?
Haben die dir das angedeutet, haben gesagt, gehen Sie mal zur Polizei, vielleicht klappt's ja, oder?
Nee, die haben gesagt, die warten die Hoffnung, das schnell klären zu können. Haben sich da getäuscht und als dann Anfang Februar ist Angela Merkel, das war nach Ankara geflogen, in der Zeit war sie wirklich ständig da. Ich habe damals in so einem Text oder einem Tweet, ich weiß nicht mehr genau, irgendwann habe ich da mal geschrieben, es wäre für den deutschen Steuerzahler billiger, wenn sich die Kanzlerin eine Zweitwohnung in Ankara mieten würde.
Oder bei Claudia Roth, die hat, glaube ich, am Bosporus und hat am Schwarzen Meer hat ein schönes Anwesen da, habe ich gehört.
Aber Merkel war damals in der Zeit Flüchtlingsdeal und folgende ständig da. Und da kam sie auch und wir haben alles daran gesetzt, dass sie das Thema anspricht unter vier Augen.
Hat sie aber nicht.
Hat sie. Das hat sie.
Es hat aber keine Folgen.
Ich habe das noch auf dieser Pressekonferenz, auf der öffentlichen Pressekonferenz hat sie darüber gesprochen, dass wir auch über wörtlich so ungefähr über Fälle gesprochen haben, die uns auch Sorgen bereiten und so. Und danach, ich musste dann nicht erst gar nicht noch auf den Bericht des Generalkonsuls warten. Das reichte mir schon, um zu wissen, die hat das angesprochen. Aber es passierte nichts. Ja. Und dann dachte ich, mehr geht nicht. Mhm. So, ich bin hierher gekommen. Ich war nicht auf den Krawall aus. Ich war nicht darauf aus, mich zum Posterboy des deutschen Journalismus zu machen. Ich habe versucht, eine politische Lösung zu finden. Das hat nicht geklappt, wollen die nicht. Und jederzeit könnten die ja diese Situation hier auch öffentlich machen. Die wissen ja, wer ich bin und wo ich bin. Hm. Und jetzt weiß es auch Tayyip Erdogan, und zwar unter anderem von Merkel persönlich. So, ich komme hier nicht weiter.
Sie
und ich
hat mache hier eigentlich damit deinen Unterschlupf verraten.
Nee, das hat sie. Nein. Aber dass es so eine Situation gibt und wenn Tayyip Erdogan bis dahin sich nicht damit beschäftigt hat, das weiß ich nicht, ob er vorher sich so intensiv damit beschäftigt hat, auch als unsere Person, die da vermitteln wollte, es angesprochen hat, das weiß ich nicht, ob Erdogan sich damit dann weiter beschäftigt hat oder nicht. Das kann ich einfach nicht mit Sicherheit sagen. Aber in dem Moment, wo die Kanzlerin kommt, und zwar nicht in dem allgemeinen Teil, wo sie dann auch mit Begleitung und so Delegation sitzen, sondern die halbe Stunde, die sie unter vier Augen haben. Wenn die deutsche Bundeskanzlerin der Situation so einen Fall anspricht, dann kannst du davon ausgehen, dass der dann auch spätestens dann fragt, was ist das für eine, was ist da los? Spätestens ab dem Moment wusste er Bescheid und hat dann aber nicht, es gab dann kein Signal von denen. Ich wollte ja nicht, ich hätte mich darauf eingelassen, denn auf die informelle Zusage, okay, mir wird damals der Polizeigewahrsam im Ausnahmezustand, wurde auf 30 Tage war der verlängert worden, inzwischen dann in der Zeit, als ich da in dieser Residenz war, auf 14 Tage herabgesetzt, aber immer noch viel. Wenn man mir das Signal gegeben hätte, man erspart mir diese langen Polizeigewahrsam und vielleicht auch die Verhaftung und ich muss im Land bleiben und der Meldeauflagen darf das Land nicht verlassen, darauf hätte ich mich eingelassen. Aber es kam gar nichts.
Also du wusstest
nicht,
was passiert.
Ich wusste nicht, was passiert und ich dachte, den Assange mache ich hier nicht. Mhm. Ich werde hier nicht auf Ewigkeiten rumsitzen und darauf warten müssen, bis die Gegenseite, die das ja jederzeit öffentlich machen könnte. Ich werde nicht darauf warten, bis die was machen. Mhm. Und was für mich auch eine unangenehme Situation war, ich war ja der Gast der Bundesregierung. So, die hat sich wirklich sehr bemüht, aber letztlich musste ich... Haben
die Essen gebracht und so?
Die haben mir Essen gebracht. Ich wollte mir Essen bestellen, das haben sie aber abgelehnt.
Nein, also die Botschaft hat für dich gekocht in der Zeit.
Nee, die haben mir Tüten gebracht, also Essenstüten gebracht. McDonald's? Nicht McDonald's.
Wie viele Angestellte arbeiten in so einer Botschaft? Mal ganz, weiß ich wirklich nicht.
Also, Detailfragen.
Die Botschaft des Generalkonsulats. Am Anfang der Generalkonsul selber wusste das und hat dann nach und nach einige Leute.
Wer ist denn der Typ da eigentlich?
Da ist sonst keiner in dieser Residenz. Ich war da alleine. Das ist so alte osmanische Bosporus-Holzarchitektur, ein bisschen das Mobiliar, ein bisschen wilhelminisch und so, wirklich
das macht mich
sehr rustikal. Blick auf den Bosporus. Ich habe mir natürlich das schönste Zimmer genommen.
Ja, klar.
Mit dem Blick auf den Bosporus.
Hab ich auch gemacht.
Direkt. Und das war eine der Themen, die wir hatten. Ich wollte eigentlich über einen Lieferdienst, kannst ja auch einen anderen Namen angeben, ich wollte über einen Lieferdienst mir was zu essen bestellen und dann hat dann drei Referate im Auswärtigen Amt und die Botschaft und das Generalkonsulat.
Der Außenminister sagt, Lieferdienst geht nicht.
Das weiß ich nicht genau, wer, weil in der Zeit war, ich glaube, Frank-Walter Steinmeier war noch, ja, aber
Übergang.
War im Übergang und jedenfalls am Ende hieß es, nee, Lieferdienst darfst du nicht.
Wir müssen,
und ich musste mich dem fügen, und auch das war etwas, was ich so, ich habe es versucht, das hat nicht geklappt, und das ist auch etwas, was mir nicht gefiel, dann mich einfach auch dem fügen zu müssen. Und dann dachte ich, okay, jetzt mache ich einen Schnitt, jetzt gehe ich zur Polizei und dann wollen wir doch mal sehen, was die machen. Jetzt sind die am Zug.
Und dann warst du bei der Polizei, dann haben die Handschellen geklickt und dann warst du im Knast. Ich habe das Gefühl, guck mal, wir sind, die Sendung ist schon so unfassbar lang, wir haben schon so unglaubliche Sachen gehört und du bist noch nicht mal im Gefängnis.
Ja. Aber ich muss jetzt eine Sache, jetzt geht's mal um die Inhaftierung. Bevor wir nochmal gleich eine kurze Pause machen und noch einen Song auf unsere Liste packen, kannst du jetzt schon überlegen. Und ich muss noch eine Frage stellen, weil jetzt kommt für mich bis jetzt der Höhepunkt so ein bisschen, obwohl du das gar nicht so richtig beschreibst, aber du bist inhaftiert worden in Untersuchungshaft und warst in einem von den Wärtern selber stolz als Promi-Gefängnis bezeichnetes Gefängnis. Und das ist für mich wirklich unglaublich. Du bist in dem Gefängnis, in dem auch der ehemalige Polizeichef von Istanbul sitzt. Ehemalige Minister oder also wie?
Minister nicht, nee, aber Beamte.
Beamte oder irgendjemand, ich hab's jetzt gerade vergessen.
Der ehemalige Gouverneur.
Der Gouverneur. Und die sitzen da im Gefängnis. Und das alleine spiegelt für mich als jemand, der hier aufgewachsen ist und wenig Ahnung hat von der türkischen Geschichte und so, ist das so ein Bild, dass der war 3 Jahre vorher noch Polizeichef.
Ja, klar. Ne? Der war bei Gesi der Polizeichef. Ja,
und dann ist er im Gefängnis. Und das Gefängnis ist ein neu gebautes Gefängnis, wo all die Leute reinkommen, die vorher noch in irgendwelchen staatstragenden Positionen oder wichtigen. Und das alleine spiegelt für mich eine nicht greifbare, also da fehlt mir das Verständnis oder auch für die Politik, die da herrscht. Wir hatten eben gerade vor der Sendung drüber geredet, dass ich so ein paar Basic-Fragen stellen wollte. Aber das ist für mich so sinnbildlich für den Chaos, der da herrscht, dass der Polizeichef in dem Gefängnis sitzt, was er wahrscheinlich selber eröffnet hat. Weißt du, das ist wirklich sowas von finde ich skurril.
Ja, natürlich. Viele Richter, Staatsanwälte, ja. Richter, die haufenweise Leute dahin geschickt haben
sitzen
da jetzt selber drin. Und eines Tages werden diejenigen, die heute da die Leute aus politischen Gründen zu Unrecht in dieses Gefängnis schicken, eines Tages werden diese Leute dort sitzen.
Ja, und das ist das Absurde. Stell dir mal vor, hier in Deutschland, Jan wäre inhaftiert und würde Norbert Blüm im Knast treffen oder sowas. Ja,
nicht also, so unwahrscheinlich.
Ja,
nicht
ja.
so unwahrscheinlich.
Oder
kommst du auf Norbert Blüm.
Also
Norbert Blüm, der ist aus Russland. Also Norbert Blüm.
Der Letzte, der inhaftiert wird.
Und der ist so klein, der kommt durch jedes Gitterstäbe durch.
Ja. Nein, aber
schwupps
aber
ist er weg.
Mal ganz ehrlich.
Wenn Roland Koch gesagt hätte, ist aber Norbert Blüm. Aber Norbert Blüm trifft es vielleicht ganz recht, weil auch auf gewisse Weise ganz gut war. Norbert Blüm da sicher auch zu Unrecht. Aber es waren ja nicht nur die, sondern hätten wir die Möglichkeit gehabt.
Ja.
Wir hätten aus Silivri die beste Zeitung der Türkei produzieren können. Super Personal. Also das ist jetzt in Deutschland.
Da warst du aber die nur Namen ein paar Tage, ne?
Nee, in Silivri war ich die ganze Zeit. Der Promi-Knast war der, wo ich dann ein Jahr, aber dann in völliger Isolation verbracht habe.
Und darüber reden wir jetzt gleich nochmal, finde ich, nach der nächsten Pause, weil das ist ein Teil, jetzt kommt eigentlich der Teil, den ich noch nicht gelesen habe im Buch. Wir wollen auch hier nicht das ganze Buch erzählen.
Nee,
das ist wahnsinnig. Man muss auch eine Sache sagen, eine Geschichte, die du am Rande bis jetzt immer erwähnst, ist die Beziehung zu deiner Freundin bzw. Frau. Ist es Freundin oder Frau? Die sehr eng da auch, ihr kanntet euch jetzt 8 Monate. Da ist also auch noch eine Liebesgeschichte mit drin. Es ist alles mit drin, was eine große Verfilmung irgendwie im Hintergrund schon ruft.
Sind die Filmrechte schon verkauft an dem Buch?
Nein.
Ich habe eine Kamera zu Hause, Dennis.
Komm.
Darf ich jetzt einen Song mir wünschen?
Ja, ja, klar.
Mit der Geschichte auch?
Ja, ja, gerne.
Und zwar, das ist ja auch Teil der Geschichte. Also die Geschichte ist größer als jetzt nur das, was ich unmittelbar erlebt habe. Also sagen, der Fall Dennis Yücel ist nicht identisch mit mir. Das ist viel größer. Das hat verschiedene Aspekte und eine davon ist darüber können wir vielleicht auch noch reden, diese großartige und für mich auch überwältigende und tolle Solidarität, die es woanders gab, vor allem in Deutschland gab. Und als Teil davon wollte man mir die goldene Kamera überreichen.
Wie absurd, was hat das damit zu tun?
Das wäre so als gedacht, als Zeichen, ich fand das nett.
Die goldene Henne vom NDR kriegst du auch noch.
Nein, jetzt sei nicht so gehässig.
Wir sind leider manchmal ein gehässiger Podcast.
Ja, lass mich das sagen, sei nicht so gehässig.
Ja.
Ja, ich fand das sehr nett. Als mir das zugetragen wurde, saß ich noch im Knast und dann wurde ich aber freigelassen und ein paar Tage später soll diese Preisverleihung stattfinden. Und dann habe ich die auch den Zuständigen gesagt, Leute, vielen Dank und als Zeichen der Solidarität und das Thema in der Öffentlichkeit zu halten, so, wäre das alles sehr nett gewesen, aber jetzt bin ich draußen und jetzt ist einfach nicht mein Bereich, ist nicht meine Branche, deswegen ist das jetzt nicht so, ich lehne diesen Preis abmäßig, also es ist nicht brüsk, sondern einfach ich möchte das nicht, weil ich jetzt auch nicht, ich möchte jetzt auch keine Preise dafür bekommen, dass ich Preise kriege. Jedenfalls, später habe ich dann, die haben dann diese Geschichte bei der Preisverleihung erzählt, dass sie mir den Preis geben wollten, ich dann aber doch nicht wollte, haben sich dann nicht nehmen lassen, eine Videobotschaft einblenden zu lassen, die sie extra für diesen Fall organisiert hatten. Und nachdem ich die gesehen habe, dachte ich, scheiße, war ein Fehler. Diese Videobotschaft war nämlich von Iggy Pop für mich. Und deswegen würde ich jetzt von Iggy Pop.
Guck mal, wie Ollis Augen auf einmal
ich würde Passenger auf die Liste setzen.
Der hat deine Story mitbekommen und hat.
Das kann man, das gibt's auch irgendwo im Internet. Hi, Dennis, this is Iggy Pop.
Dafür will ich auch einen
Guys who sang Love for Life, so und so weiter. Und das, als ich diese Botschaft gesehen habe, dachte ich, cool, da hättest du jetzt, aber es war auch nur eine Videobotschaft, er war selber nicht
aber
da.
Aber trotzdem voll cool.
Man. Deswegen ich hab mal jetzt, deswegen Iggy Pop.
Iggy bitte. Pop, Last for Life, Pass auf die vielen Bumsen. Last for Life.
Last for Life.
Ja.
Ich möchte den türkischen Künstler, den ich von einer Freundin, ganz über 20 Jahren, hat mir immer die Platte gegeben. Benimle Oyna Misin heißt der, die Platte ist von Bülent Oktagil. Kannst du mir sagen, wie man das ausspricht?
Oktagil.
Otatschki.
Das ist so ein bisschen, ja, natürlich, Reinhard May.
Wie Cat Stevens auf Türkisch.
Cat Stevens,
aber ja, das ist nicht irgendein so reaktionärer Freak. Nein. Ich finde, es gibt ein Lied von denen, das heißt Anlamsis. A-N-L-A-M-S-I-Z.
Sinnlos.
Sinnlos, ja. Genau wie diese Sendung.
Und Benimle Oyna Misin heißt, spielst du mit mir. Passt doch auch
super. Ich habe auch einen türkischen Song. Und zwar
Benimle Oyna Misin.
Ich habe einen türkischen Song. Ich habe nämlich zu dieser Zeit mir von ganz vielen Leuten Songs zusammenstellen lassen. Auch von einigen türkischen Freunden. Und das ist eine sentimentale junge Türkin, hat mir diese beiden Songs genannt. Kennst du Mustafa Ceceli? Sagt er das was? Ich höre das immer und denke, es muss offenbar um große Liebe sich handeln. Sultanim?
Sultan? Meine Sultan, was kann ich, also Sultan ist,
Sultanin?
Sultanin? Ist die,
meine Sultanin.
Meine Königin.
Ja. Meine Königin.
Meine Kaiserin.
Das ist von mir auf der Liste. Wir sind gleich wieder da und, dann reden wir ein letztes langes Mal mit Dennis Yücel. Und in der Zwischenzeit könnt ihr schon mal zu dem Buchhändler eures Vertrauens gehen und euch das Buch Agent Terrorist von Dennis Yücel vorbestellen. Geht nicht zu Amazon. Nee. Es sei denn, ihr müsst. Seine Werte gezwungen.
Geht echt mal wieder zum kleinen Buchladen nebenan. Und wenn ihr noch einen Plattenladen ist, kauft ihr noch eine CD von mir. Aber wirklich, es ist aber einfach so schön.
Ja, und der kleine Buchladen, der geht bei Amazon nämlich online, bestellt sich die Bücher bei Amazon, verkauft ihr euch mit einem kleinen Aufschlag.
Weißt du, was ich vermisse? Ha? Die 2001-Läden in Hamburg damals in den 90ern. Wie viel Zeit habe ich verbracht? Kennst du die noch von dem Verlag, diese Läden? Die hatten so eigene Läden, die 2001 verlegt. Mhm. Und da gab es so riesige Läden. Da gab es CDs, da gab es DVDs und Bücher. Und ich habe stundenlang 10 Euro hatte. 10 Mark noch in der Hand und konnte mir nur eine Sache kaufen und habe stundenlang überlegt. Vermisse ich, fällt mir nur gerade ein. Da kann man auch mal bedenken, in Buchläden, schöne Aufenthalt.
Ihr hört Fest und Flauschig mit einer besonderen Sendung. Heute ist Dennis Yücel zu Gast am 13. Oktober.
Und ab jetzt ist er immer dabei.
Jede Woche?
Jede Woche.
Absolut. Isolationshaft im Fest und Flauschig Studio.
Man muss dabei sein.
Ein Jahr lang.
Bis gleich.
Ich bin ausgelastet. Wenn ich jetzt noch arbeiten will, wäre ich ja überlastet. Und das geht auch nicht. Ich habe doch keine Lust, morgens aufzustehen, mich fertig zu machen zur Arbeit. Abends komme ich von der Arbeit und dann soll ich hier noch was machen. Nee, hier bin ich doch geschafft. Ich hätte das früher vielleicht anders anpacken können. Aber no way.
No way.
Hier ist Fest und Flauschig, hier ist Spotify, ist der 13. Oktober 2019. Wir sind heute zu dritt hier im Studio. Dennis Yücel ist immer noch bei uns. Und ich muss mal ganz kurz eben, ich habe gerade eben, Susanne Wünsch hat leckere Schnittchen geschmiert. Das sind ganz leckere Schnittchen, Susanne.
Mit Raclette-Käse.
Raclette-Käse, mega lecker, weil ich bin wirklich so erschöpft, war ich selten von der Sendung. Wir haben schon sehr lange geredet.
Ich habe eben auch schon 20 Zigaretten geraucht in der Pause.
Ja, und ich muss.
Aber bist du schon mal so gut hier mit so einem Teller, also wir müssen noch ein Foto machen, wie Dennis Yücel hier mit dem Brotteller sitzt, vielleicht für unsere Pressemitteilung. Herzlich willkommen zurück in Deutschland mit dem Brotteller irgendwie.
Ich muss aber sagen, ich bin auch deswegen erschöpft, weil ich so ein kleines bisschen merke, dass ich so leicht antraumatisiert bin. Wie ist es eigentlich bei dir? Hat dich die Zeit schwer mitgenommen? Also merkst du manchmal nachts, was die letzten 2 Jahre so passiert ist? Erwischt dich das irgendwann mal zwischendrin?
Es gab Phasen, wo mich das erwischt hat, ja. Mhm. Und zwar interessanterweise mehr als im Gefängnis selbst.
Hinterher.
Ja. Ich habe im Gefängnis selbst habe ich war ich die, habe ich ja vorhin schon mal angerissen, war ich so die ganze Zeit so unter Strom, überlegen, versuchen zu analysieren, an welchem Punkt stehen wir, was wollen die, was kann ich dagegen unternehmen. Mhm. Ich war die ganze, so derart unter Strom die ganze Zeit, dass ich dieses Gefühl, scheiße, du bist hier eingesperrt. Und das ist nicht nur das. Das Schlimmste fand ich ja nicht mal, dass ich nicht rauskannte. Das war auch schlimm. Aber eigentlich das Schlimmste war, dass die jederzeit zu mir rein konnten. Das war das Schlimmste.
Wie meinst du das? Also dass
die Wärter das jederzeit,
dass die Wärter jederzeit
konnten, jederzeit.
Gab es eine Gewalt eigentlich? Haben Sie die?
Es gab eigentlich, also normale
drei Tage oder
drei Tage, genau. Mhm. Es gab also das Übliche dort, gerade in Silivri, in dieser Silivri Nummer 9, das ist eine riesen Gefängnisanlage mit mehreren Haftanstalten. Nummer 9 ist der VIP-Knast, auch der, die Wärter sagen, der Hochsicherheitsgefängnis, wo die Schikanen eigentlich steril sind. Das ist sauber, das ist irgendwie, das ist nicht Midnight Express, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und die Haftbedingungen sind in vielerlei Hinsicht, ich habe mir danach, nach meiner Entlassung bei der Recherche für das Buch auch ein Gefängnis in Deutschland angeschaut. Hm. Die Haftbedingungen sind, zumindest was dieses Gefängnis anbetrifft, im Vergleich zu Haftanstalten in Deutschland, sowohl zu alten als auch zu Neubauten, sind in vieler Hinsicht besser.
Das fand ich total krass. Jörg Kachelmann hat ja auch ein Buch geschrieben über seine Haftzeit, mhm, dass da dann so Ratten rumlaufen, dass es total die Löcher sind und so. Ich war auch schon mal im Gefängnis zum Gucken, das war eigentlich ganz
okay, modern. Ich war in Hannover mal in der Justizvollzuganstalt, wo wir gedreht haben mit Schulz in the Box. Das war auch schon ein grauer, düsterer Bau, der natürlich, aber trotzdem, keine Ahnung, ob der Ratten, da war ich nur ein paar Stunden mal in der Zelle und da wollte ich dich drauf zu sprechen kommen. Du schreibst nur mit einem Satz, du warst dann in dieser Zelle, wo du dich sehr einsam gefühlt hast und dann überkommt einen, das hatte ich nur in die paar Stunden, die man mich da zum Gefühl reingesperrt hat, dieses Gefühl von, die Welt geht da draußen weiter und ich werde hier vergessen. Hast du das, du hast gesagt, du warst die ganze Zeit so am Kämpfen, auch im Kopf, wo sind wir, wie geht's hier weiter? Gab es nicht diese dunklen Punkte, wo du dachtest, die Welt da draußen und alles ist, ich kann nichts mehr machen, ich bin gefangen?
Es gab am Anfang, hatte ich diese Angst.
Panikattacke?
Nee, das nicht, aber die Angst, dass ich da hier wirklich vergessen werde. Und deswegen war es auch so wichtig und deswegen habe ich das auch in jeder meiner Wortmeldungen, die ich aus dem Knast rausgeschmuggelt habe, mich dafür bedankt für die viele Unterstützung, weil es ist bei mir angekommen. Es ist wirklich bei mir angekommen, die Autokursos, die Lesungen, die meine Freunde organisiert haben mit unglaublich vielen Künstlern und Journalisten und so weiter, die sich daran beteiligt haben. Statements von Politikern aus der Regierung, aus der Opposition, wirklich, es war so viele Briefe, die mir geschrieben wurden, der Bürgermeister von Flörsheim, der jede einmal im Monat eine Mahnwache abgehalten hat, vor dieser Stadthalle mit dem Foto, das auf dieser Langspielplatte drauf war. Diese ganzen Sachen, das ist bei mir angekommen, das hat mir total gut getan, das hat mir diese Angst genommen, die ich am Anfang hatte und danach war ich auch danach habe ich diese, also es gab eine andere Befürchtung oder eine andere Frage, vor allem aus der Bundesregierung, die hat das so gelernt, glaube ich. Ich glaube, das lernt man so im Diplomatenhandbuch, steht das irgendwo ziemlich weit vorne, wenn Problem, dann stillhalten. Das haben die alle so drauf. Und deswegen haben die auch immer, die waren dagegen, dass wir in die Öffentlichkeit gehen. Die haben uns davon abgeraten. Und das habe ich habe es am Anfang ja probiert, als ich in der Residenz war, habe ich ja auch stillgehalten. Und dann habe ich aber eben gesagt, nee, es reicht mir jetzt. Und ich will hier, ich habe nichts verbrochen. Es gibt nichts, was ich mir vorwerfen muss. Und es tut mir auch gut. Es tut mir gut, von draußen was mitzubekommen. Und das hatte, glaube ich, diese große Unterstützung. So habe ich das auch im Knast auch wahrgenommen. Ich glaube, das hatte auf der einen Seite, war das ganz weit weg von mir und sogar von der Türkei, sondern das war etwas, was so, das hat auf diesem tollen Konzert am Brandenburger Tor, was meine Freunde organisiert haben, hat das Kolja von der Antilopengang, brachte das auf den schönen Ausdruck, internationale Arschloch-Offensive. Hm. So, es ist ja nicht nur die Türkei, sondern es ist auch Russland, es ist Ungarn, es ist auch, wenn es nach ihm ginge, wäre es auch die USA und der Donald Trump. Also so dass den Eindruck, vieles, was wir in Deutschland auch als selbstverständlich erachtet haben, ist plötzlich nicht mehr so selbstverständlich. Mhm. Auch in Malta, in der Zeit gab es den Mord an der Journalistin, in der Slowakei, es fällt alles in diese Zeit. Auch in Deutschland gibt es eine politische Partei, die sich nach solchen Verhältnissen, wie sie in der Türkei oder in Russland herrschen, sehnt. Also ich glaube, auf der einen Seite war das so eine Motivation, mir in den Knast zu schreiben oder sich an Veranstaltungen zu beteiligen oder sich in irgendeiner Form an dieser Kampagne für mich zu beteiligen. Also auf der einen Seite ganz weit weg von mir und von der Türkei und auf der anderen Seite sehr persönlich. Also die Leute, die Kampagne initiiert haben am Anfang, das waren alles Freunde von mir. Also der nannte sich nicht umsonst Freundeskreis für Dennis, weil ich die alle seit 20, Doris Akrab seit 30 Jahren und viele andere seit mindestens 20 Jahren kenne, es war sehr persönlich und ich habe auch, So eine Briefe, die mir in den Knast
eine neue Wertschätzung für seine Freunde und für die ganzen.
Natürlich, und das ist auch so ein bisschen, dass du dann sitzt du in dieser Zelle und bist eigentlich von allem abgeschottet, hast keinen sozialen Umgang, aber kriegst vermittelt auch nicht alles und zärtlich versetzt, aber du kriegst ein bisschen Feedback für das, was du, also was ich im Leben gemacht habe, was ich an welche Beziehung ich eingegangen bin, was ich klingt jetzt so doof, aber, nee, aber was ich gemacht
habe. Dein Leben kommt dann auf einmal.
Genau,
wichtigen Aspekte deines Lebens kommen auf einmal hoch. Die Menschen, die dich lieben, das, was dir was bedeutet, und das ist, glaube ich, dann.
Deswegen hat mir das, also in der Bundesregierung ist man noch heute der Auffassung, dass die für Dennis-Kampagne, dass die gut für die Pressefreiheit, aber schlecht für mich war. Ich teile das nicht, weil.
Warum schlecht für dich genau?
Ja, weil natürlich am Anfang, jetzt komme ich nochmal auf den Punkt, am Anfang ging es darum, warum bin ich im Knast gelandet? Also die kannten mich schon, ich war ohnehin auf so einer Liste, dann gerate ich durch Zufall in diese Ermittlung rein. Es ist eine Gelegenheit, die ausländische Presse auch einzuschüchtern, und es ist eine Gelegenheit, Kampagne zu machen im Vorfeld des Referendums. Und dann hat die türkische Regierung aber gemerkt, dass die Bundesregierung so viel Druck ausgeübt hat, dass man sich gedacht hat, so im Gangster-Stil, wenn dieser Typ den Deutschen so wichtig ist, dann wollen wir doch was dafür haben. Danach wurde das eine Erpressungsnummer.
Du warst Geisel.
Ich wurde dann zu Geisel. Am Anfang ging es noch nicht darum, aber dann wollten die was da für mich bekommen. Und deswegen die Einschätzung, dass diese ganze große öffentliche Aufmerksamkeit dazu
zu viel war und zu wenig zu den viel, anderen Gefangenen.
Nicht mit den anderen Gefangenen, sondern einfach dazu führt, je mehr aus Deutschland kommt, umso mehr stärkt das Erdogan darin, mich nicht einfach so gehen zu lassen. So, dann in diesem Sinne schlecht für mich. Und da glaube ich, das stimmt deshalb nicht, weil zum einen kann das niemand mit Sicherheit sagen, wie lange es mit etwas weniger öffentliche Aufmerksamkeit, ob ich da ein paar Monate weniger gesessen hätte. Und zum zweiten denke ich, ob ein paar Monate Knast länger oder weniger, das ist nicht unwichtig, aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste war, dass ich da nicht gebrochen rauskomme. Und dafür war diese Kampagne, war die Solidarität draußen, war für mich total wichtig. Deswegen, also ja, ein halbes Jahr unter absolutem Stillschweigen in diesem Knast zu sitzen, hätte mich mehr fertig gemacht, als ein Jahr da zu sitzen und überwältigende Anteilnahme mitzubekommen. Und
man muss auch sagen, in der Zeit, in der du da drin warst, war das wirklich jeden Tag Thema. Es war deine Zeitung hat jeden Tag abgedruckt, wie lange du schon im Gefängnis sitzt. Ja. Jeden Tag hat das stattgefunden, jeden Tag hat das
auch der Tagesspiegel, der mit für die ich nie gearbeitet habe.
Ja, ja. Also es war ein total
dominantes Thema. Es war nicht nur meine Zeitung, so das war ja, glaube ich, auch das Tolle.
Ja, und es fühlte sich so ein bisschen so an von Deutschland aus, dass sich hinter dir das Leute aus allen politischen Richtungen dich wahrgenommen haben als jemanden, der, ich sag's mal im übertragenen Sinne, der die Fahne getragen hat. Der so, ja, das klingt so pathetisch, aber der für was gestanden hat oder gerade im Knast sitzt, was wir erst dadurch zu schätzen gelernt haben, dass wir das hier haben. Und das habe ich so noch nie erlebt, und das war vor allem anders als fühlte sich sehr nah an. Es war irgendwas, weißt du, wo du vorhin sagtest, du grinst so selbstzufrieden, weißt du, diese komische... Dass du das Gefühl hast, es gibt tatsächlich Dinge, die so ernst sind, dass du das heute auch noch sagen kannst. Ist es nicht falsch, dass ich da ein Jahr drin gesessen habe, wenn hinterher klar ist, dass die Pressefreiheit das Wichtigste ist oder wichtiger ist als ein verschwendetes Jahr im Gefängnis für mich?
Ja, aber ich meinte das nicht nur so in so einem abstrakten Sinne, sondern auch ich habe kein einziges Mal aus Verzweiflung geweint. Ich habe manchmal geweint in der Situation hinter der Glasscheibe, so ähnlich wie hier diese Glasscheibe, auf die ich jetzt gucke. Ja.
Ach, wie
mit
schön.
Dilek kam mir ab und zu mal eine Träne, aber ich habe wirklich nie aus Verzweiflung geweint. Aber ich habe umso häufiger aus Rührung geweint. Also kamen mir Tränen in die Augen. Zum Beispiel diese Anzeige, die du mit Margarete und Sibylle Berg, die, als ich das gesehen habe, dann auch abgedruckt, auch in türkischen Zeitungen. Und solche Momente, es kam mir immer wieder.
Hast du Zeitung bekommen da drin?
Ich habe türkische Zeitung bekommen. Ich habe am Ende, ich glaube, 12 oder 13 türkische Zeitungen im Abo jeden Tag. Und deutsche Zeitungen, die Taz ziemlich bald und irgendwann auch die Welt und die SZ, die mir geschickt wurden, die habe ich dann aber stapelweise überweisen.
Und Automotorsport
bekommen. Nee, das nicht. Nee, dann außerdem noch die Titanic und die 11 Freunde.
Ah, das sind auch gute
Zeitungen. Sag mal, ich muss eine
und aber das wollte ich mit dem Misshandlung, das ist wichtig, dass das untergeht. Also eigentlich war das, es war dort, die Schikanen sind normalerweise es ist steril. Es ist selbst dieser winzige Hof, den ich da hatte, selbst da ist ein Drahtzaun.
8 Meter hohe Wände, wo ein
Maschendrahtzaun,
damit man die Wolken Zaun nicht berühren kann, hat jemand gesagt.
Genau, genau. Das ist schlimm, aber Übergriffe sind dort, passieren dort, also sofern niemand nicht körperlich auch renitent sich zeigt, passieren da dort normalerweise nicht, nein. Mhm. Und bei mir ist das passiert, 3 Tage lang, sehr befristet, systematisch und angeordnet. So, das habe ich bei meiner Einlassung vor Gericht zum ersten Mal öffentlich gemacht. Strafanzeige hatte ich damals schon erstattet. Ich habe das in meiner Beschwerde vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und vor dem türkischen Verfassungsgericht ausgeführt. Und das war meine Einschätzung, das war der Versuch, sozusagen nach der Nachricht, deutsche Journalisten in der Türkei verhaftet. Das hat ja in Deutschland schon für große Wogen gesorgt. Und aber offenbar war das für diese Kampagne noch zu wenig. Also muss sich jemand gedacht haben, legen wir noch eins drauf, weil auf die Nachricht, deutsche Journalisten in der Türkei gefoltert, damals im März 2017. Ich glaube, das hätte nochmal ganz andere Reaktionen nach sich gezogen. Und wahrscheinlich wollte man genau die provozieren. Und um den ganz großen Eklat vom Zaun zu brechen, da ging es gar nicht um mich, weil 2 Tage später ist dann die türkische Familienministerin dann auf Abenteuerreise nach Rotterdam aufgebrochen. Und da hat man dann den großen Krawall dort ausgelöst. Und danach rückte ich auch ein bisschen in den Hintergrund. Auch Deutschland rückte in den Hintergrund, weil dann war der Hauptfeind plötzlich die Niederlande und nicht mehr Deutschland. Und man hat darüber Kampagne gemacht. Also diese 3 Tage, das war schlimm. Das war vor allem Psychoterror. Das hat aufgehört auf verschiedene, nachdem wir interveniert haben.
Fühltest du dich danach, wie hast du deine Stärke nach diesen 3 Tagen? Ich will gar nicht so jetzt genau auf die Einzelheiten eingehen, weil wir auch, wie gesagt, immer noch ein Unterhaltungspodcast sind. Und ich jetzt glaube, am Ende, aber wie nach so 3 Tagen, wenn du da wirklich misshandelt wurdest.
Ich habe noch in diesen 3 Tagen, ich habe in den ersten, am ersten Moment war ich echt überwältigt, auch verängstigt. Und das hat dann 1,5 Tage gedauert.
Hast du gedacht, du
stirbst mal? Nein, das nicht. Aber ich wusste nicht, woran ich dran bin. Es gab einen Moment, wo die zu mir in die Zelle gekommen sind. Da gab es keine. Und ich weiß, das war angeordnet, weil da waren alle sonst übliche Verfahren. Wer hat den Schlüssel zur Zelle? Wer bringt mich wohin? Alles war außer Kraft gesetzt und es waren immer diese 6 Typen. Also dass die Gefängnisverwaltung das nicht mitbekommen hat, ist absolut ausgeschlossen. Und dass ein Gefängnisdirektor in so einem Fall über den sich der Staatspräsident persönlich äußert, dass ein Gefängnisdirektor es wagt, in der Situation, wo die gesamte türkische Beamtenschaft verunsichert ist, weil ja haufenweise Beamte auch im Knast sitzen, dann einfach sagt, den zeige ich es jetzt einfach mal. Ja, das halte ich auch für ausgeschlossen. Und diese Situation, als sie zu mir in die Zelle reingekommen sind, das war der schlimmste Moment, weil ich dann dachte, jetzt können die alles mit mir machen.
Ja.
Aber ich habe dann gesehen, okay, was machen die nicht? Und das war ab dem Moment, hatte ich so das Gefühl, wie gesagt, ich habe die ganze Zeit eigentlich damit verbracht, zu versuchen zu analysieren, was macht Feindanalyse, heißt es im Militär. Mhm. Ja.
Und das war damit auch ein Schutz, also der so ein Schutzkorsett eigentlich
natürlich,
ein stabiles
aufgebaut. Und der Moment, dieser schlimmste Moment, das war auch der Moment, wo ich auch dachte, okay, ich habe jetzt einen Eindruck, was die machen, wo ihre Grenzen sind. So, die hätten mich jetzt zusammenschlagen können, das haben sie nicht gemacht. Also die wurden auch körperlich gewalttätig, aber es hielt sich alles in Grenzen. Und ich konnte mich natürlich nicht darauf verlassen, dass die Grenzen, die sie heute setzen, morgen noch gelten. Tatsächlich sind sie am nächsten Tag nochmal weitergegangen, da haben sie mir auch ins Gesicht geschlagen. Aber ich hatte den Eindruck, so es ist begrenzt, die wollen mich provozieren und wahrscheinlich, die müssen damit rechnen können, dass ich das öffentlich mache. Und deswegen war da mein Gedanke, okay, vielleicht wollen sie ja genau das. Und dann ist das vielleicht auch ein Fehler das zu tun. Und so habe ich die ganze Zeit da verbracht und ich habe alle möglichen Ideen auch meinen Leuten, ich glaube, ich habe die auch total genervt, weil ich denen immer wieder gesagt habe, wir könnten doch das tun und jenes tun. Einige Ideen waren gut, andere, glaube ich, hätten auch für Leute in Gefahr bringen können. Aber Stichwort große Solidarität, also eine der Sachen, die ich Matthias Döpfner, dem Vorstandsvorsitzenden von Springer, vorgeschlagen habe.
Ganz liebe Grüße.
Der sich wirklich sehr eingesetzt hat, mit dem ich auch, gehört auch zu den Leuten, mit denen ich auch regelmäßig Kontakt hatte. Und ich habe den irgendwann mal vorgeschlagen, den gesagt, so eine Anzeige von Jan Böhmermann und Margarete Stokowski und vielen Journalisten und Künstlern, das ist alles schön und gut, aber was denen mehr wehtut, das ist wäre eine Anzeige, die kann so soft formuliert wie auch immer ein paar Worte zur Pressefreiheit, ein paar Worte zur Rechtsstaatlichkeit und den Zusammenhang von Rechtsstaatlichkeit und Investitionen unterschrieben von den Vorstandsvorsitzenden der deutschen DAX-Konzerne, die in der Türkei investiert haben. Das würde ankommen. Matthias Döpfner fand die Idee klasse und dann hat es Springer auch versucht.
Die DAX-Konzerne fanden es halt scheiße wahrscheinlich.
Es gab welche, die Deutsche Bank hat gesagt, das machen sie. Würden sie machen, ja.
Haben sie aber nicht gemacht.
Haben sie nicht gemacht. Sie haben gesagt, das machen sie, wenn sie dann nicht alleine stehen. Aber wenn es zustande kommt, die haben das zugesagt. Mhm. Es gab andere, die das nicht machen wollten. Und einer von denen muss es dann auch, wie der FAS, irgendwie immer wieder die FAS.
Diese verdammte FAS.
jemand hat es jedenfalls der FAS durchgesickert. Die haben dann darüber berichtet noch bevor. Und dann wollten die anderen auch nicht mehr. Und da ist dann diese Idee, hat er sich erledigt. Aber das waren so, in dieser Weise habe ich versucht, die Zeit zu verbringen, wirklich kämpfend und wer halt auch, dass diese Unterstützung draußen, das war das eine, aber zwei Leute möchte ich noch erwähnen, die halt auch unglaublich wichtig waren. Das eine war mein Anwalt, Wessel Ock, der Mensch, den ich, also ich hatte mehrere Anwälte, auch Herr Türkolo, Herr Charles, wirklich auch tolle Jungs, aber vor allem mit Wessel, ich habe manchmal auf einem Raum in einer Kabine, die noch enger als Wessel diese schon.
Wer ist der Alte mit den dünnen Haaren?
Nee, Wessel ist der Junge mit der Lederjacke.
Ach so, der Lünder mit der Lederjacke. Wer ist denn mit der Alte mit den dünnen Haaren?
Das ist Refik Türkolo. Okay. Das ist der Gentleman. Der kam nur, mit dem saß ich nicht so oft zusammen wie so lange in einer Kabine, die noch kleiner ist als diese. Und eure Kabine ist ja schon sehr klein.
Wessel Ock, mittlerweile selbst laufen Anklagen gegen ihn. Ja, ja. Also er ist selbst mittlerweile im Visier der türkischen Behörden.
Ja. Und Wessel hat einen tollen Job gemacht, nicht nur als Anwalt, sondern der war auch der Mensch, der mich am häufigsten gesehen hat. Der wurde auch quasi mein Therapeut da. Er wurde auch unser Familientherapeut, weil auch unsere die Kommunikation zwischen Dilek und mir, das, was wir nicht wollten, dass die Institutionen mithören und mitlesen.
Du hast im
das
kleinen über Prinzen ihr Nachrichten geschrieben.
Nee, das war für die Öffentlichkeit.
Ach, das war noch aus der
Polizei.
Aber sie hat dir das Buch, glaube ich, gegeben oder so? Fand ich so rührend, aber einfach, weil es einfach mein Kinderbuch auch also so ist so und so ein bedeutendes Buch ist.
Und Dilek hat irgendwann auch öffentlich sich auch geäußert, aber Dilek hat auch einen großen Kampf geführt, der nicht immer so auf Öffentlichkeit aus war, sondern die ist diesem Gefängnisdirektor auch sowas von auf die Nerven gegangen. Aber halt auch anders, auf eine andere. Mal wollte sie eine Genehmigung, dass unsere Katze zu mir in die Zelle kann. Dann kam sie mit einem Puzzlespiel an, das mir geben wollte. Dafür hat sie sogar die Genehmigung bekommen. Wir sind denn total auf die. Und dann hat sie es geschafft, mit dem stellvertretenden Justizminister zu sprechen, dem sie dann die Erlaubnis abgerungen hat, dass wir bei den einmal im Monat, wo wir dann ohne Trennscheibe uns treffen konnten, dass wir dann nebeneinander sitzen dürfen. Weil auch das hat diesen Gefängnisdirektor ein wenig irritiert, weil er gemerkt hat, dass Leute, auf der einen Seite beschimpft der Staatspräsident sie, aber offenbar haben die trotzdem noch Kontakte, dass an ihn die Order gehen kann, lass die mal nebeneinander sitzen. Aber das war halt nicht die Bundesregierung, sondern das war Dilek im Gespräch mit dem stellvertretenden Justizminister. Und es gibt, das muss man halt auch sagen, es gibt auch noch heute in dieser Regierung und drumherum Leute, die diesen irrsinnigen Kurs, den Erdogan in den letzten Jahren gefahren ist, nicht richtig finden, nicht mittragen und da in dem Maße, in dem sie Einfluss nehmen können, dann auch versuchen, Einfluss zu nehmen. Das ist sehr begrenzt. Natürlich hatte da keiner die Macht zu sagen, dass endlich diese scheiß Anklageschrift gegen mich vorgelegt wird. Mhm. Das konnte, solange von oben nicht die Ansage kam die nicht. Aber unterhalb dessen und nur so Kleinigkeiten, dass wir halt bei den Besuchen dann irgendwann nebeneinander sitzen durften, dass irgendwann die Isolationshaft aufgehoben wurde, dass ich dann einen Zellennachbarn hatte, also weiterhin eine Einzelzelle, aber einen gemeinsamen Hof. Da hat sich auch die Bundesregierung eingesetzt, aber auch da war Dilek die Erste, die das dann mal der türkischen Regierung vorgetragen hat in direkten Gesprächen. Die hat wirklich alles gemacht zwischen, ob ich jetzt neue Socken brauche oder mit Angela Merkel einen Kaffee trinken oder mit dem türkischen Justizminister sprechen. Das alles hat Dilek gemacht und dann, das ist jetzt der letzte Satz dazu, obwohl wir gerade mal ein halbes Jahr zusammen waren, als ich verhaftet wurde. Hm. Also wir waren total frisch. Wir haben es eigentlich erst hinter dieser scheiß Trennscheibe kennengelernt.
Dennis Yücel war zu Gast heute bei Fest und Flauschig. Das Buch heißt Agent Terrorist. Es gibt noch so viel zu erzählen. Wir könnten stundenlang weitermachen. Aber man sieht uns jetzt, wir sind hier frisch reingekommen, haben Schnittchen gestärkt, angefangen zu reden. Und man sieht uns ein kleines bisschen an, dass wir hier...
Das liegt bei mir nur dran. Ich hatte noch so viele Fragen. Ich habe aber auch vor allem noch 250 Seiten zu lesen. Es ist wirklich ein fantastisches Buch. Ich habe es gesagt.
Es gibt ein Happy End, das können wir verraten. Er kommt am Ende raus.
Ich will aus meinem Herzen keine Mördergrube machen. Ich habe gesagt, ich würde es erstmal querlesen für die Sendung. Ich war so gefesselt davon. Es ist auch, wenn ich das hier nicht reißerisch erzählen will, aber auch für Leute, die vielleicht denken, oh Gott, das ist jetzt alles Politik. Ich kenne mich nicht so aus mit der türkischen Geschichte und so. Dir wird ja wahnsinnig viel erklärt. Es ist wahnsinnig spannend. Es ist eine kleine Liebesgeschichte auch
mit drin, was Privates, Persönliches mit drin, auf alle Fälle. Was man erfüllen kann, was nicht alles geschrieben wird, aber was man auf alle Fälle fühlen kann. Und es ist wirklich eine Geschichte, die mich überraschenderweise richtig fesselt. Und ich freue mich darauf, das Buch weiterzulesen.
Danke.
Vielen Dank, dass du heute hier warst.
Ich danke für die Einladung.
Und wir haben so eine ganz schöne Musik, die läuft ja immer am Ende.
Darf ich noch was für den Podcast mir wünschen?
Du darfst dir alles wünschen für den
Podcast. Also nicht für den Podcast, weißt du,
für die Playlist.
Ja, klar. Gerne.
Was
ja.
denn?
Und zwar, nachdem ihr türkische Lieder auf die Liste gesetzt habt.
Was Deutsches?
Nein, da aus dem Land, das Dilek und ich dann das Jahr nach meiner Freilassung verbracht haben, wo wir Abstand zu allem gewonnen haben, wo wir uns dann auch ohne Trennscheibe...
Disneyland.
Bitte? Nein, viel, viel schöner. Aus Bella Italia und zugleich als Gruß an die vielen Menschen in der Türkei, die weiterhin unter diesem Scheißregime weiterhin leben, von Yves Montand, Bella Ciao.
Yves Montand, die
Version. Bella Ciao in der Version von Yves Montand. Die ist weniger pathetisch, aber ja. Schön.
Wie findest du die neue Version? Ist das nicht unangenehm, dass DJ Ötzi Bella Ciao singt? Was kann man?
Das ignorieren wir jetzt einfach.
Tom Waits hat noch eine ganz tolle Version gemacht. Fällt mir noch gerade ein. Aber wir machen
Yves Montand.
Dennis Yücel, vielen Dank, dass du da warst. Das war wirklich ganz toll.
Das war wirklich, ja genau. Und wir könnten jetzt auch noch einen zweiten Blog mit dir machen, aber erstmal lese ich das Buch zu Ende. Kauft es euch. Das Buch heißt...
Agent-Terrorist. Ist erschienen bei Kiepenheuer & Witsch. Es kostet nicht viel Geld. Also der Preis ist eigentlich irrelevant, denn der Inhalt zählt.
Und jetzt sag nochmal den Untertitel.
Das weiß ich nämlich gerade wirklich nicht. Wieso eigentlich
Agent? Agent-Terrorist. Eine Geschichte über Freiheit, Freundschaft, Demokratie und Nicht-so-Demokratie. Das ist der Untertitel und ich glaube, jedes Wort ist so gemeint.
Aber Ken Follett hätte auch vielleicht ein Buch schreiben können, das heißt Agent-Terrorist. Hast du nicht vielleicht noch an wie ich aus der Knasthölle kam oder sowas gedacht?
Nee. Meint sowas wie im Kerker des Kalifen, auch ja, so mit der schönen genau. Alliteration.
Im Kerker des, dann die Verfilmung mit Tom Hanks als Dennis Yücel.
Das hatte ich auf meiner Liste, ganz am Anfang, als wir nach Titeln gesucht haben, ich habe etwa 10 Titelideen vorgeschlagen und darunter gesetzt und das machen wir auf keinen Fall und da stand Kerker dann im Kerker des Kalifen. Das machen wir nicht.
Für den zweiten Teil vielleicht. Ich habe ja immer noch die Idee, ich wollte mal Gandhi 2 schreiben, diesmal ist es Hass. Aber, na gut. Dennis Hitschel war heute da. Das war eine sehr schöne Sendung.
Ja, vielen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Machst du ein Schnittchen mit dem Fleischwurst oder Käse?
Ich habe Alufolie. Soll ich dir was einpacken?
Das ist ja so wie deutsche Urlaube auf Malle. Ja? Also alles für lau, alles mitnehmen.
Nimm alles einpacken. Mit. Ja, nimm ich schub man das ein.
Ja, Integration ist keine Einbahnstraße. Ich pack das jetzt mit ein.
Genau.
Ja,
mach das so, und jetzt könnt ihr wieder aufs Laufband steigen und die Woche beginnen. Ich glaube, die Leute haben gerade fast 2 Stunden lang nichts gemacht und nur zugehört. Ich hoffe zumindest. Und wenn ihr Leute habt, die sagt, oh nee, heute ist so Inhalt und schwer und traurig und so. Nee, Leute, ganz ehrlich, das ist nämlich auch die Sendung. So
ich muss eine Sache sagen. Und zwar, ich habe jetzt... Am 7. Oktober hatte ich meine Premiere, die Vorpremiere. Ich habe gelesen in der JVA Moabit.
Ah.
Da war die Vorpremiere.
Liebe Grüße.
Geschlossene Gesellschaft. Mhm. Danach die Premiere in Berlin und seither lese ich und ich bin noch bis Ende November bin ich auf Tour in ganz, ganz vielen Städten in Deutschland. Und,
hast du eine Homepage, auf der man das alles erkennen kann? Dann
bei Kiwi.
Bei Kiwi. Der Seite findet ihr die
Andrea Kiewel.
Lesedaten von Dennis Yücel Lesetour, die jetzt beginnt.
Genau, die heißt Lesen und Reden. Und
ich hatte auch mal eine Tour, kein Witz, ich hatte mal eine Tour mit dem Buch, worauf Kiwi noch wartet. Da war ich schon auf Lesetour mit, obwohl schon nicht mal draußen ist. Und das hieß Lesen und Singen. Nee, das hieß Lesen und Singen.
Dilek hat vorgeschlagen, meine Frau hat vorgeschlagen, ich sollte die Titel machen Reden, Reden und nochmal Reden. Und das haben wir aber Abstand genommen. Es wäre aber wahrscheinlich ein sehr realistischer Titel geworden. Habt ihr euren Rekord gebrochen?
Ich glaube ja, oder?
Ich glaube,
wir haben einen Rekord gebrochen.
Aber wir reden, reden und nochmal reden.
Machen wir gerne. Das war fest und flauschig. Habt eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ciao, macht's gut.
Tschüss.
Das war fest und flauschig. Was für ein Dreamteam. Hol auch du dir Unterstützung mit den Assistenzsystemen im neuen Renault Clio.